Hey liebe Freunde unseres Nerdy Talks, bevor es losgeht, wollte ich euch nur kurz darauf hinweisen, dass dieses Mal die Audioqualität nicht die gewohnte ist, da diese Spezialfolge direkt über Skype aufgenommen wurde. Sonst ist alles beim Alten, wir haben eine gute Laune, gute Stimmung und eine tolle Unterhaltung. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Spezialpodcast-Folge.
Jetzt hättet ihr alle klatschen sollen, dann hätte ich nämlich auf jeder Tonspur den Ausschlag
Ach so.
Gehabt.
Ach so.
Probieren wir nochmal. Kein Problem. 3, 2, 1. Das war perfekt. Super.
Na, der Benjamin war blöd zu spät.
Also, ich bin ja auch nicht in der Band, das hat schon seine Gründe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdy Talk von Geekeriki. Wir haben heute ein großes Special am Start und zwar mit Thomas von Kummand und Benjamin von Eckertsberg. Hallo und herzlich willkommen, ihr zwei.
Hi.
Ich stelle euch kurz vor, wenn ich darf, mal ganz so, was ich so gefunden habe über euch, weil es gibt verdammt viel. Einmal haben wir unseren Thomas von Kummert, geboren 72 in München, Abschluss Designschule in München, hat sehr viele Preise, unter anderem den Sondermann-Preis, Rudolf-Dirk-Award, International Manga Award und die französischen habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, weil ich es nicht aussprechen kann, gell? Aber es sind unheimlich viele. Du bist Gründungsmitglied des Gemeinschaftsateliers Reaktor. Was kann man sich darunter vorstellen als Unwissender?
Das ist im Grunde, ich war ja vorher auch in der Artillerie, das war so ein Gemeinschaftsatelier und genau sowas ist es jetzt auch wieder. Das sind vier Künstler. Einer war auch Filmproduzent und hat ein eigenes Studio und wir sind aber jetzt alle zusammen in so einem Raum, so einem alten Künstleratelier in München und arbeiten da in einem Raum zusammen und können uns austauschen und genau.
Sehr gut. Der Benjamin, 70 geboren, studierte an der FH München Kommunikationsdesign, Mitglied der Münchner Ateliergemeinschaft Die Artillerie, haben wir jetzt gerade gehabt. Da ist zum Beispiel auch der Uli Oesterle dabei oder Florian Mitgutsch. Und freiberuflich bist du Illustrator. Ist das aktuell, ja, gell?
Ja, im Prinzip habe ich mich jetzt ein bisschen mehr Richtung Schreiben bewegt und jetzt seit der Corona-Krise eigentlich fast gar nicht mehr, weil sich das einfach zeitlich besser mit Homeschooling und derlei Aktivitäten vereinbaren lässt und weil ich auch Lust habe, das zu intensivieren noch. Also, aber im Prinzip bin ich schon Zeichner und schreibe eben Comics.
Weil du jetzt gerade schon gesagt hast, wegen Homeschooling und so, wie krass hat euch die Corona-Krise so erwischt? Hat euch das sehr zu schaffen gemacht oder hat es euch eher kalt gelassen, sage ich mal?
Ja, das hat natürlich schon viel verändert, Entschuldige, weil ich, wie ich eben schon sagte, meine ganze Aufstellung als Freiberufler jetzt eigentlich geändert habe. Ich arbeite jetzt zu Hause, nicht mehr im Atelier, was vorher 25 Jahre lang ja mein Zuhause war.
Und krass.
Das ist schon ein großer Einschnitt gewesen und wie sich das jetzt so in der Zukunft gestaltet, ich stelle mir das so vor, dass ich jetzt eigentlich Fulltime schreibe, wenn ich denn zum Schreiben komme. Also jetzt wahrscheinlich, wie lange die Schulen offen bleiben. Aber ja, also das ist aber etwas, was ich eigentlich begrüße, weil ich von selber hätte ich das vielleicht nicht gemacht ohne Corona. Und so habe ich mir, war das etwas, was ich eh schon immer mal intensivieren wollte und das versuche ich jetzt und mal sehen, wie lange das so funktioniert.
Ja, bei mir war es so, ich habe ja jetzt wirklich über 10 Jahre lang im Grunde genommen an Gangbu gearbeitet. Und größtenteils Jobangebote, die ich irgendwie bekommen habe, abgesagt. Ein paar Mal habe ich eine Ausnahme gemacht für kurze Jobs. Aber ich habe eigentlich die meiste Zeit sagen müssen, nee, ich muss erst meinen Comic fertig machen. Und als jetzt der Comic fertig war, das war quasi im Dezember, war dann eben auch diese Geldquelle versiegt.
Okay.
Und ich habe vorher immer alles abgesagt. Also es wusste keiner, dass ich jetzt dann auch wieder arbeite. Und ich habe auch keine Wiese mehr betrieben über 10 Jahre, weil ich ja immer an einem Comic arbeiten musste. Ja. So, und das war dann ganz spannend, wie das dann, wie dieser Übergang jetzt stattfindet, genau in dieser Zeit halt auch. Ja. Das hat dann Gott sei Dank ganz gut hingehauen. Von dem her habe ich da Glück gehabt. schon zunächst mal schon mal Glück gehabt, dass ich eben dieses lange Comic-Projekt eben hatte. Und am Ende dann auch eben, dass man schon auch so seine Connections weltweit dann auch schon so hat. Und auch dann, ja, also der Übergang war bei mir ganz gut.
Cool. Ja, das ist, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, wie habt ihr euch kennengelernt? Aber Moment, jetzt erzähle kurz, wie ich euch kennengelernt habe. Und zwar durch diesen Comic hier, den ich irgendwann, also vor ein paar Jahren, tatsächlich hatte ich den Roman gelesen und dachte mir, Mensch, da muss doch irgendwie ein Comic geben, oder? Und dann habe ich den gesucht, ne, diesen Comic vom Ehapa Verlag. Und ach so, tatsächlich. Und tatsächlich gab es den ersten Band nicht mehr zu kriegen, ne? Verlagsvergriffen und nur noch auf dem Gebrauchtmarkt. Und ich kaufe echt ohne Scheiß ganz selten gebraucht Comics, gell? Und habe mir gedacht, okay, na, jetzt springe ich mal ins kalte Wasser, kaufe einen gebrauchten Comic und habe den gefunden, den ersten Band. Und kauf den und krieg ihn und gucke ihn mir so an, denk mir, ja, sieht gut aus, Buchrücken, alles toll, für gebraucht, echt cool. Und schlag den Comic so auf und denk mir dann so auf der ersten Seite so, jetzt hat er da, jetzt gibt's nicht, jetzt hat er irgendeiner Nike schmiert in den Comic, gell? Da ist irgend so eine komische Unterschrift drin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kaufe ich einmal einen gebrauchten Comic und dann schmiert gleich einer Nike, hat gleich einen Nike schmiert. Und dann habe ich mal geschaut, welche Unterschrift das ist, aber das ist die von Wolfgang Holbein tatsächlich. Also, wow. Dachte ich mir, okay. War ja doch ein Glücksgriff, gell? Mhm. Aber so habe ich eure Namen kennengelernt zumindest. Und,
ja, schön, dass du so über deinen Schatten springen konntest und einen gebrauchten Comic gekauft hast.
Ich kaufe seitdem öfters gebrauchte Comics, weil ich jetzt immer denke, ah, vielleicht ist eine Unterschrift drin. hab leider keinen mehr erwischt. Also das war tatsächlich ein Glücksgriff. Die Chronik der Unsterblichen, ja, tolle Reihe, hat mir echt Spaß gemacht.
Hast ja, du alle Romane denn jetzt gelesen? Irgendwie? Ich weiß gar nicht, wie viele Romane das jetzt
damit alles. Naja, ich tatsächlich glaube, ich habe nicht alle gelesen. Ich glaube, drei habe ich gelesen. Also wahrscheinlich nur die Hälfte der Geschichte bei Wolfgang Holbein. Es ist
auch genau die drei, die als Comic umgesetzt wurden. Also die gibt es ja tatsächlich. Sechs Bände gibt es ja.
Und ja, genau. Und also Comic-Reihe habe ich komplett zusammen mir kaufen können. Das war dann schon ganz gut, weil die wollte ich dann schon komplett haben. Also das war mir schon wichtig. Also so habe ich eure Namen kennengelernt, aber wie ist denn das bei euch? Ich habe im Internet gelesen, 99 koloriertest du, Benjamin, Thomas Zeichnungen bei der Comicbiografie von Goethe zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Mhm. Kanntet ihr euch vorher schon?
Ja, wir haben uns beim Comicfest München 1996, das damals im Gasteig stattfand, kennengelernt. Und danach sind wir dann zusammen auch auf das Comicseminar in Erlangen gefahren. Das ist eine ganz schöne Tradition eigentlich, dass man da einmal im Jahr treffen sich da Leute, die an Comicprojekten arbeiten. Ja. Von wechselnden Dozenten aus der Comicbranche dabei betreut, von Autoren oder Zeichnern, auch Französischen. Das ist eine Zusammenarbeit vom Französischen Kulturinstitut und Erlangen. Und da haben wir dann eine Woche zusammen verbracht. Unter dem haben wir uns eigentlich, weiß ich auch nicht, danach ist der Tommy dann mit in die Artillerie gekommen. Die gab es damals schon in kleinerer Form. Und das war eigentlich der erste Job, glaube ich, den wir dann zusammen im neuen Atelier gemacht haben. Zusammen. Da hat der Tommy diesen Auftrag bekommen. Mhm. Den Goethe-Comic zu zeichnen, hatte aber nur 4 Monate Zeit für ein ganzes Album. Und deswegen hat er mich gefragt, ob ich bei der Kolorierung quasi, ob ich die übernehmen kann. Und so war das unser erstes gemeinsames Comic-Projekt.
Cool. Und dann heißt es, und von da an kreuzten sich ihre Wege immer wieder.
Ja. Die kreuzten sich eigentlich nicht, sondern wir waren halt dann immer im gleichen Zimmer gesessen. Das
ja, immer wenn du zum Kaffee holen gehst, bist du aneinander vorbeigelaufen.
Ah, sehr schön. Das ist echt cool. Ich habe mir noch ein Interview angeschaut von 2014 von euch beiden. Sehr, sehr cool. Da war ein interessantes, wurde nur angeschnitten. Da war ein interessantes Thema drin, und zwar als Comiczeichner Geld verdienen. Und 2014 habt ihr auf jeden Fall gesagt, das ist in Deutschland, also nicht unmöglich, aber das ist also zur damaligen Zeit nur wirklich ein paar Leuten reserviert gewesen, die da wirklich Geld mitmachen konnten. Und deswegen hattet ihr auch das Glück halt, dass ihr zuerst immer in Frankreich veröffentlicht habt, ne? Wie seht ihr das heute? Ist das heute auch noch so oder hat sich der Markt ein bisschen verändert?
Also Zunächst, nee, der Markt hat sich jetzt in der Hinsicht nicht verändert. Der ist nicht größer geworden. Also wenn, dann ganz, ganz gering nur größer geworden. Mhm. Aber man muss halt dazu sagen, es kommt ja auch darauf an, welchen Stil man zeichnet und okay, wie lange man für eine Seite braucht. Und wenn man natürlich irgendwie 2 Seiten am Tag schafft oder 3 Seiten am Tag schafft, dann kann man davon wunderbar leben. Okay. So, und ich brauche aber für eine Seite 3 bis 4 Tage. Und dadurch braucht man einfach viel länger. Und das wird einem dann halt einfach nicht gezahlt oder kann einem nicht gezahlt werden in Deutschland, weil eben der Markt auch nicht so groß ist und die Absätze nicht so groß sind. Und deswegen war das für uns, die Chronik der Unsterblichen war so ein Türöffner.
Ja.
Es war damals einigermaßen für Deutschland einigermaßen bezahlt, weil Wolfgang Holbein ja ein großer Name ist als Romanautor. Mhm. So. Und ich glaube, die sind auch gleich mit einer Auflage von 10.000 haben die gestartet, wenn mich recht erinnere.
Okay.
Dadurch war das schon für Deutschland wirklich gut bezahlt, aber für die Zeit, die ich daran gesessen habe, natürlich auch, also Teil Hanebüchen, also das war eine richtige Selbstausnutzung im Grunde genommen. Und deswegen hat dann der zweite Band, den haben die dann auch wieder finanziert, aber mit dem gleichen Geld. Und ich hab dann gesagt, okay, ich will den schon machen, aber ich kann keinen Termin zusagen, weil ich muss nebenher eben Geld verdienen. Ich muss eine Familie ernähren und wohne hier in München, war nicht billig und so. Und dann hat sich das ewig hingezogen und ich musste immer wieder Jobs einlegen. Und währenddessen hat sich aber der erste Band in Frankreich verkauft. Und ist da wirklich eingeschlagen, kann man sagen. Also wir waren ja da No Names und Wolfgang Holbein kennt da auch niemand. Also das heißt, der Comic hat ohne den Namen Wolfgang Holbein in Frankreich eine richtig große Fangemeinde dann bekommen. Und die haben alle auf den zweiten Band gewartet. Ja? Also da war der Druck auch vom Markt war dann so groß, dass der französische Verleger gesagt hat, hör zu, ich übernehme jetzt da die Produktion. Ich bezahle jetzt den Künstler ordentlich, damit der da dran arbeiten kann. Und von da weg habe ich dann den zweiten Band fertig zeichnen können. Und wir haben uns dann entschieden, was Eigenes zu machen. Und der Verleger war daran interessiert, dann haben es ihm auch gepitcht. Und so ist es dann zu dem Projekt Gang Ho gekommen.
Also eigentlich war das der wahnsinnig guter Zufall oder eine gute Entwicklung, weil wenn das nicht passiert wäre, dann hätten wir wahrscheinlich weiter keine Comics gemacht. Weil es in Deutschland eben, wie du sagst, ich meine, wir verfügen jetzt nicht über die Gehaltszettel aller deutschen Kollegen und so, und wer davon wie leben kann, das wissen wir ja auch nicht so genau. Aber im Prinzip, wenn du nur den deutschen Markt bedienst, dann muss sich der schon wahnsinnig gut verkaufen. Also selbst wenn du wirklich hohe Verkaufszahlen hast, bleibt dabei weniger hängen, als man denkt beim Künstler. Auch beim Verlag und so weiter. Das ist einfach etwas. Also da muss man entweder sehr, sehr geringe Fixkosten haben, ja, und viel verkaufen und auch viel produzieren, dass man ständig im Markt präsent ist. Und ich denke mal, es gibt wirklich nur wenig Leute, bei denen das funktioniert, die da nicht noch von irgendwas anderem leben. Und
insofern war das okay. Also es ist ja auch vollkommen okay. Also wenn man das so nebenher machen kann auch und dann auch keinen Termindruck hat und vielleicht die Seiten auch schneller wirklich produzieren kann, dann ist das alles wunderbar. Also das ist wirklich nur diesem Umstand auch geschuldet jetzt bei uns, dass das halt eben so aufwendig war. Und dieser Stil hat aber auch gut zu den Geschichten gepasst. Also man muss so eine Geschichte auch so umsetzen, finde ich. Wenn du da jetzt irgendwie so einen Funny-Stil zeichnest, wo du zwar schnell eine Seite produzieren kannst oder so, dann ist es aber nicht das Gleiche. Da stimmt der Ton in der Geschichte nicht mit den Bildern zusammen und so.
Ja. Unser Ziel war es halt immer ein bisschen so was wie großes Kino zu machen und da muss man einfach Arbeit investieren.
Ist euch gelungen, auf jeden Fall. Find ich schon. Das mit der Bezahlung und dass weniger bei rumkommt und abspringt, das habe ich damals im Interview mit der Katrin Gall, die hat für die, oder die macht für den Splitter Verlag, macht die Radius, die Comics, die hat da damals auch erzählt, da, also kommt weniger bei rum, als man sich vorstellen kann. Oder
muss man möchte. Man muss wissen, dass die deutschen Verlage, wie gesagt, ich bin ja kein Experte, aber was ich so mitbekommen habe, vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber im Normalfall finanziert ein deutscher Verlag nicht die Künstler bei der Arbeit am Comic. Was der deutsche Verlag macht, ist, dass er vielleicht einen Comic druckt und einen gewissen Vorschuss zahlt. Ja? Also, und dieser Vorschuss aber orientiert sich normalerweise an der ersten Auflage, was die glauben, absetzen zu können. Mhm. In Deutschland, glaube ich, sind Alben, egal ob die aus Frankreich oder aus Deutschland oder aus USA sind, die meisten haben halt Auflagen in sind ein paar tausend Stück, mehr nicht. Ja? Und wenn du überlegst, dass du als Künstler dann so ein paar Cent pro Buch bekommst, kannst du ja ausrechnen, was dabei rumkommt. Ja? Und wenn du aber ein Jahr oder länger brauchst, das zu produzieren, dann kann das nicht funktionieren. Ja? Also die deutschen Verlage sind nicht so, dass sie in den Künstler investieren und sagen, ich finanziere dem sein Leben, eine gewisse Summe, dass er wirklich ausschließlich daran arbeiten kann. Und bau den auf, das können die sich selber nicht leisten, weil ihr Markt eben so klein ist. Insofern setzen die darauf eigentlich, dass der Künstler sich selber ausbeutet und ihnen ein fertiges Produkt gibt, was sie dann drucken. Wenn man Glück hat, läuft es dann so gut, dass man weitermacht, ja, wie auch immer. Aber im Prinzip ist, glaube ich, der deutsche Comic-Künstler an sich ein Selbstausbeuter. Ja, also.
Sehr interessant, weil eben die Katrin zum Beispiel, die hatte den ersten Band ihres Comics nämlich auch self-published vorher. Mhm. Also der Verlag wusste ungefähr, auf was er sich halt einlässt, gell? Mhm. Und vielleicht hat es deswegen dann auch so sehr gut funktioniert einfach. Weiß ich nicht. Aber ja, interessant. Das passt aber so ein bisschen, was du gerade sagst, passt so in diese Sachen rein, die ich halt auch so erfahren habe. Erfahren hört sich immer so geheimnisvoll an, die mir halt erzählt wurden, hört sich auch geheimnisvoll an. Nein, also wie es halt erzählt wird halt.
Es ist halt auch so, es gibt natürlich wahrscheinlich immer dann Ausnahmen, wenn so Cross-Marketing betrieben wird, wenn der deutsche Verlag auf etwas aufspringen kann, was schon bekannt ist. Ja? Ob das jetzt eine Marke wie Spirou ist, die der Flix dann auch mal für Deutschland umgesetzt hat, oder Lucky Luke wird jetzt von Ralf König. Ich weiß nicht, was die dafür bekommen haben, keine Ahnung. Aber natürlich rechnet man da mit höheren Auflagen, als wenn es jetzt ein Projekt ist, was sich jemand wirklich neu ausgedacht hat, was überhaupt nicht eingeführt ist, eine neue Welt, neue Figuren, ja, wo man erstmal ein Publikum finden muss. Was nicht gesagt ist, wir wussten auch mit Gang Honig, ob das ein Publikum findet. Ja, das ist einfach ein Risiko, was der Verlag dann, wenn er das finanziert, das ist für den Verlag ein großes Risiko. Und vor allem, wenn es ein Projekt ist wie bei uns, das sind jetzt 5 Bände gewesen, auch dicke Bände, 80 Seiten, das sind ja schon fast wie 2 Alben pro Band. Da weiß der Verlag, der muss 10 Jahre lang reinbuttern, ja, und hoffen, dass sich das dann während dieser 10 Jahre auch refinanziert über die verkauften Bände. Aber er weiß es halt auch nicht. Und da muss man schon als Verleger Mut haben. Also das ist schon etwas, wo wir auch sehr dankbar sind, dass unser Schweizer Verleger, der den französischen Markt bedient, das gemacht hat.
Mhm. Sehr schön.
Also eigentlich ist, glaube ich, Gang Ho eine Anomalie. Ja, also,
okay.
Also ja, ich glaube nicht, dass solche Projekte so oft zustande kommen in der Form. Also da haben wir schon wirklich Glück gehabt.
Ja, wir auch als Leser vor allem, dass das so funktioniert hat. Was mich jetzt aber doch noch interessieren würde, wie seid denn ihr an das Projekt damals gekommen, an die Chronik der Unsterblichen? Wie ist denn das zustande gekommen?
Das war kurz nach dem Goethe-Comic. Ich habe da einen ganz guten Draht gehabt zu dem damaligen Chefredakteur Michael Walz beim Harper Verlag, und wir haben uns immer gut unterhalten, und ich habe ihn dann mal, in Angoulême bei so einem Zusammensein am Abend mal gefragt, weil der Harper Verlag damals mit dem Egmont Verlag fusionierte. Mhm. Und das bedeutete, die haben viele Romane auch in ihrem Verlagssortiment jetzt auch gehabt. Und ich habe gefragt, warum sie eigentlich nicht auch Comic-Autoren mit Romanautoren zusammenbringen. So. Und das hat in ihm gearbeitet, in dem Michael Walz. Und einen Monat später kam der Anruf und der Vorschlag, du, pass auf, ich habe hier Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Holbein. Hättest du Lust, das umzusetzen? So. Und dann habe ich das Buch erstmal, haben sie mir den Roman geschickt. Ich habe es gelesen. Das war gerade auch so die Herr-der-Ringe-Zeit. So. Mhm. Ich habe sofort Bilder im Kopf gehabt. War natürlich sehr visuell.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Und dann habe ich mich mit Wolfgang Holbein, der kam dann hier zu uns ins Atelier. Und damals war noch so, war noch beabsichtigt, dass Wolfgang Holbein auch selbst die Adaption für den Comic schreibt.
Ah, okay. So.
Und also ich habe ihm erstmal Skizzen gezeigt und Bilder, wie ich das umsetzen würde. Das fand er gut. Und dann hat er gesagt, okay, er schickt die Adaption. So, und dann haben wir da begann das Warten.
Und oh shit.
War dann schon so ein Running Gag, hat der Wolfgang Wohlbein heute schon was geschickt. Und ja, nee, immer noch nicht. Und der Benjamin hat aber auch schon früher eben, er hatte mal in L.A. so einen Script-Writing-Workshop gemacht für Drehbücher und hat auch schon eigene Geschichten für sich geschrieben, die er mal ganz gerne als Comic umsetzen hätte wollen. Und die kannte ich und habe die gelesen und fand die unglaublich gut geschrieben. Und deswegen habe ich dann den Benjamin auch vorgeschlagen als Autor der Adaption. So. Mhm. Und der Wolfgang Wohlbein, ich hatte dann das Gefühl, der war da ganz froh, dass da jemanden gibt, der das machen will.
Okay.
Und genau, und seitdem hat der Benjamin quasi begonnen, was zu schreiben, was ich dann umsetze. Das war dann so ein bisschen so der Anfang des Ganzen.
War das von Anfang an auf 6 Comics, also auf 6 Bände ausgelegt, oder hat sich das so entwickelt?
Meinst du die
Chronik? Ja, 3 Bücher.
Also. Die Chroniken, ja.
Damals waren es 3 Romane. Also wir wussten gar nicht, heute hat er, glaube ich, 15 oder mehr Romane dazu geschrieben und damals waren es die ersten 3.
Ja.
Da war es noch gar nicht klar, wo diese Serie hingeht. Insofern muss man sagen, dass das eigentlich auf eine erfrischende Art unprofessionell war, alles von dem Verlag, von uns. Und wir haben einfach mal angefangen. Ja. Wir wussten nicht, wir haben da keinen Masterplan gehabt, wann der erste Band, wie lange es dauert, wann der rauskommt, wann dann der zweite kommt oder so, sondern wir haben einfach mal angefangen. Und es hat dann auch viel länger gedauert, als es dem E. Harper Verlag lieb war, weil der Tommy halt auch ein Perfektionist ist. Er hat dann erstmal 5 aufwendig gemalte Seiten gemacht, dann hat er die alle in die Tonne getreten, wieder von vorne angefangen und so.
Oh Gott.
Es tobt sich, ja. Und der Tommy war halt aber an dem Punkt, glaube ich, nach dem Goethe, was er mit Goethe gemacht hat, das wollte er so nicht weiterführen. Da hat er noch so diesen klassischen getuschten Strich und ich habe es dann mit Wasserfarben koloriert und so. Und er wollte mehr so, glaube ich, so einen Animationslook, ne? Und hat halt rumexperimentiert auch. Und eigentlich war es, glaube ich, 2 Jahre später, als dann der Comic fertig war. Mhm. Und hat dann Gott sei Dank funktioniert am deutschen Markt. Und hat sich, glaube ich, so 11.000 Mal verkauft. Das ist für einen deutschen Comic also echt ganz okay. Ja, es gab, wie gesagt, keinen Masterplan in irgendeiner Form. Also geschweige denn, wie lange man da weitermachen will. Und dass wir dann bis zu 6 Bände gemacht haben, das war nicht mehr, als wir eigentlich erwartet hatten. Also,
okay.
Also ich habe ja nur die ersten beiden gezeichnet, tatsächlich.
Ja, ja.
Weil bei uns, als das dann eben auch in Frankreich rausgekommen ist und dann wir haben ganz viel Feedback bekommen und wir haben dann ganz viele Anfragen bekommen, hey, dürfen wir das verfilmen, dürfen wir Spiele davon machen und so weiter. Mhm. Und wir mussten dann halt immer sagen, ja, ihr müsst den Wolfgang Wohlbein fragen. Und das war dann schon immer so ein Mist. Also eigentlich ist das irgendwie Kenntnis
nur
in dem Comic und so. Und jetzt kriegt er da so einen Haufen Anfragen. Und dann haben wir einfach für uns entschieden, wir wollen jetzt einfach diejenigen sein, die dann auch gefragt werden müssen, ja, und wir wollen jetzt was Eigenes machen. Und der Benjamin hat dann auch irgendwie, weiß gar nicht wann, das war 2009 oder 2010, mir dann schon mal so eine Grundidee erzählt von Gang Ho, die er hatte. Und das war schon immer so ein bisschen auch im Hinterkopf. Und genau, und dann haben wir dem französischen Verlag eben gesagt, dass ich aufhören will, daran zu zeichnen. Mhm. Dann haben wir auch sind wir nach China mit ihm zusammen geflogen, haben einen neuen Zeichner gesucht, haben wir da so einen Agenten getroffen,
ja.
Und haben ganz viele Künstler dort getroffen, die dann auch so Probeseiten gemacht haben und so. Und dann sind wir auf den Chaiko eben gekommen, den fanden wir alle ganz gut. Und genau, der hat es dann weitergeführt und wir konnten dann Gang Ho machen.
Hat er schick gemacht, muss man sagen.
Ja.
Man hat schon Änderungen gemerkt im Zeichenstil, klar, aber war auch passend, stimmt.
Ja, ja. Ja,
leider hat sich es aber dann am Markt nicht so in der Form verkauft, dass es dann weiterging. Also der hat ja dann 4 Bände gemacht und wirklich innerhalb ein Band so ein halbes Jahr oder 7, 8 Monate, wirklich schnelles für Farbe und Zeichnungen. Also es war dann schon sehr regelmäßiger Erscheinungsrhythmus, aber die Verkäufe, nachdem der Tommy weggegangen ist, sind dann einfach schon massiv runtergegangen. Und ich fand auch, dass es eigentlich eine gute Weiterführung war, aber es war halt eine große Zeitlücke zwischen dem ersten Band vom Tommy und dem zweiten Band vom Tommy.
Ich sehe es gerade, ja.
Das waren 7 Jahre, glaube ich, oder so. Ja. Da habe ich natürlich dann dieses Momentum verloren. Ja. Und der zweite Band hat sich trotzdem noch gut verkauft. Aber als dann ein Zeichnerwechsel kam, haben den einfach viele nicht mitgemacht. Ja, die Gründe weiß man ja immer nicht, ob die Leute den Zeichner nicht mochten, ob sie die Storys blöd fanden, ob sie einfach rausgewachsen waren oder vergessen haben, dass es das gibt. Wie auch immer, es hat es dann einfach, wurde dann eigentlich dann so einfach begraben erstmal.
Ja, ich sehe schon. Also es waren einige Zeitabschnitte drin, auch vom zweiten auf den dritten Band waren es auch nochmal 3 Jahre, ne? Das ist schon, ja.
Ja, weil ich dann erstmal Gang Ho geschrieben habe und direkt nach Gang Ho habe ich dann sofort den nächsten Band geschrieben für Chroniken und dann hat er das auch wirklich so zügig umgesetzt. Aber ja, das ist natürlich nicht so glücklich für eine Serie, wenn du solche riesen Zeitsprünge hast und Zeichnerwechsel und so weiter. Das ist einfach immer ein Risiko.
Übrigens, es sind 16 Romane.
Ja.
Und 15 Hörbücher. Wow. Irre.
Ja.
Krasser Shit. Ja, dann kommen wir mal, gehen wir mal mehr in die Richtung Gang Ho. Ich meine, darum ging es ja schon die ganze Zeit, weil ja der neueste und der Abschlussband eben rausgekommen ist. Und wir hatten ja noch das Comic Festival in München, wo eine große Ausstellung war, gell? Mhm. Erzählt mal, wie war das für euch?
Ja, also. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich bin ja fertig geworden mit Gang Ho im Dezember und da war ja totaler Lockdown bei uns. Und das war irgendwie schade, weil man halt fertig ist nach 10 Jahren und man wünscht sich im Januar dann nach Angoulême zu fahren und dort die Leute zu treffen und die anderen Künstler zu treffen und das so ein bisschen zu feiern. Das ist dann ausgefallen.
Ja, und auch das Münchner Comic Fest, wo der Band eigentlich erscheint immer, hat halt immer diesen 2-Jahres-Rhythmus. Das ist natürlich schön, wenn in Deutschland sozusagen mit so einem Festival dein gedrucktes Baby in die Welt lassen kannst.
Ja, genau. Das ist dann auch ausgefallen, aber zum Glück konnten die dann eben von der Stadt das irgendwie dann auch finanziert bekommen, dass sie so ein Comic-Museum machen.
Ja.
Und es war dann eigentlich erstaunlich schön da dort und auch sehr, wie soll ich sagen, also es waren wirklich viele Leute da. Man hat dann richtig gemerkt, die Leute wollen jetzt wieder Kunst irgendwie genießen und da waren alle Timeslots waren eigentlich voll. Und wir haben eine unheimlich schöne Ausstellung von denen gestellt bekommen, die dann auch so ein bisschen, nicht nur Seiten, wie man das so kennt von so Comic-Ausstellungen, also so Artwork, sondern auch, wir haben das ein bisschen aufbereitet und haben so was Edukatives dabei gehabt und haben auch gezeigt, wie wir so unseren Prozess, unseren Zeichenprozess oder den Arbeitsprozess haben den dort ausgestellt. Und das hat den Leuten gut gefallen. Also wir haben die so ein bisschen an der Hand genommen und gezeigt, wie wir so Comics machen. Ja. Und ganz viele Leute haben durch die Ausstellung dann tatsächlich die Serie erst entdeckt und haben dann gleich alle 5 Bücher teilweise gekauft. Also es war irgendwie, die Bücher durften eigentlich ja gar nicht als Bücher dort. Also es war nicht sowas wie so eine Messeverkauf, sondern es waren dann Ausstellungskataloge.
Schlau. Sehr schlau, ja. Man muss sie zu helfen wissen, das ist sehr gut. Ja. Ausstellungskataloge, das ist auch nicht schlecht, ja. Aber ja, die Serie, ich bin gerade überlegen, weil du jetzt gesagt hast, dadurch sind die erst auf Gang Ho gekommen. Ich bin jetzt auch gerade überlegen, wie ich auf Gang Ho gekommen bin. Ich glaube, das Cover vom ersten Band war es. Ich bin meine, es war echt
das Cover. Diesen Gratis-Comic-Tag, als der erste Band in Deutschland erschienen ist.
Ist so lang, Tag, wo so lang,
das ja. veröffentlicht werden.
Aber da war das, also ich kenne tatsächlich Gang Ho noch gar nicht so lange, erst seit 2 Jahren oder so.
Aha, okay.
Am Stein oder was?
Hm? Ey, das schon, ne? Mitten auf dem Land, da ist halt nichts.
Das war. Habt ihr da einen Comicladen in der Nähe? Oder wo ist der nächste Comicladen?
In Fürth und in Nürnberg ist es Ultra Comics, also ein riesiger, also wirklich ein sehr großes Geschäft des Ultra Comics. In Fürth ist Fürth ist ein kleinerer Laden, aber tatsächlich habe ich durchs Cover habe ich das kennengelernt bei Crosscult auf der Homepage, glaube ich. Ja, weil gut. Ich meine, dafür, dass wir machen halt sehr viele Reviews, ne? Ich meine, wir bringen in der Woche 2 Reviews raus über Comics und ab und zu bist da schon mal am Suchen halt, ne? Also da schaust schon mal rein und schaust schon mal rum und vor allem bei uns ist es halt so, wir wollen, das ist, die Geschichte ist halt die, dass ich erst vor ein paar Jahren erst wieder wirklich angefangen habe, Comics zu lesen. Ich habe früher Kindheit und Jugend viel Comics gelesen, aber das war halt das war halt alles Superheldenzeug, Marvel, DC und solche Geschichten. Und das ist dann irgendwann in der Pubertät, beziehungsweise wie die Mädels interessant geworden sind, ist das mit den Comics irgendwie flöten gegangen. Dann wollte ich unbedingt in der Band spielen. Und es kam halt auch Geschichten dazu, die halt Comics in der Zeit damals uninteressant machten. Und vor ein paar Jahren habe ich dann eben wieder angefangen, Comics für mich zu entdecken und habe dann wieder angefangen, also mit in der alten Schiene, dass ich dachte, okay, ich gucke jetzt mal wieder Spider-Man und Iron Man und Marvel und DC und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass die mich nimmer so unterhalten wie früher. Und auch bei uns dann auf Geekerigi, wir schauen schon immer, gerade der Michael zum Beispiel, der ist ja großer Englischleser, also er liest sehr viele Comics im Originalsprache halt. Wir schauen schon immer, dass wir ein wenig über den Teller ranschauen, ne? Dass wir eben nicht den Mainstream haben, weil es gibt 1000 Millionen YouTuber, die das Mainstream abdecken. Das ist für uns nicht so interessant und es unterhält uns eben nicht mehr so. Wir zoomen schon öfters mal solche Geschichten, die uns halt auch irgendwie, die dich halt bewegen. Ne? Also wo du nicht weißt, dass ich am Ende des Comics wieder die Welt gerettet habe mit Superheld B.
Das finde ich total super. Macht ihr das eigentlich als auch nur in englischsprachigen Comics oder auch in französischsprachigen Comics zum Beispiel?
Wir können beide kein Französisch.
Das finde ich ganz schade, weil das ist immer so, ich spreche selber nicht gut Französisch, zumindest nicht so gut, dass ich jetzt mir irgendwie einen Comic da durchlesen kann. Aber wenn ich da immer auf den Signierreisen bin und sehe, was da für eine Vielfalt an verschiedenen tatsächlich wirklich Kunstrichtungen gibt und die dann auch zusammen mit dieser Synergie der Geschichte und dann dieses Visuelle und was das für eine tolle Vielfalt und eine richtige Kunstform ist. Und es ist echt schade, dass man das hier in Deutschland gar nicht kennt. Man kennt halt so die üblichen, wie du schon sagst, so und aber da gibt es noch so viel, was eigentlich zu entdecken gibt. Und es ist echt schade, dass das gar nicht so stattfindet bei uns.
Ich glaube, in Deutschland hat man ja trotzdem schon relativ viele verschiedene internationale Einflüsse. Also es gibt ja schon einige Veröffentlichungen aus Frankreich in Deutschland, viel über Spieler zum Beispiel und so. Und es gibt viele aus Amerika und es gibt auch viele aus Europa. Ich glaube, das ist eine größere Vielfalt, als die Amerikaner haben zum Beispiel. Oder
das glaube ich auch.
Also glaube ich auch. Ich finde, da ist man gar nicht so schlecht versorgt. Also es gibt schon viel Zeug, aber der Tommy hat schon recht, wenn man dann in Frankreich in so einem Laden ist, dann sieht man, wie viel es trotzdem noch zusätzlich gibt, was es hier nicht gibt. Und das sind
Leute, die
am besten finden da drüben, die tauchen hier gar nicht auf. Ja, also das ist schon...
Und deswegen finde ich es toll, dass der Florian da so ein bisschen über den Tellerrand drüber hinausschaut und nicht nur guckt, was hier gibt, sondern eben auch aus anderer Ansicht
da... Es gibt halt auch gute, kleinere Verlage, wie jetzt zum Beispiel Reprodukt.
Oder, absolut, bin ich total großer Fan von der hier im Programm.
Oder Zwerchfell zum Beispiel, wo ich jetzt, Requiem haben wir jetzt gelesen, dass ein Zwerchfell-Verlag hat, glaube ich, in Österreich gemacht. Jetzt müsst ihr gerade mal nachschauen, wie heißt der Albert Mittringer. Mhm. Auch total geiler Comic halt, gell? Mhm. Und Genau, deswegen bin ich auf euren Comic gekommen. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Weil man eben halt über Tellerrand schaut halt. Ne? Und dann habe ich eben Gung Ho. Ich meine, dieses Cover, das springt ja ins Gesicht halt. Gell? Das ist halt dieses, gerade vom ersten, was heißt gerade vom ersten? Ich finde den Band 4, glaube ich, war Zaun. Ne? Zaun heißt der vierte Band. Mhm. Den fand ich eigentlich noch stärker. Aber vom Cover her halt. Ne? Also das sind so Cover, die springen mir ins Gesicht und die prägen sich ein und denken mir, wow. Das muss er mir jetzt doch mal näher anschauen. Und dann haben wir, glaube ich, die ersten drei haben wir dann uns geholt und haben die gelesen und verschlungen. Und ganz ehrlich, also super begeistert und eine super tolle Story. Und ja,
Alter. Bitte? Zeichnungen.
Ja, gleich. und also wir waren halt so von der Serie einfach so krass begeistert, weil du am Anfang im ersten Band. Was für uns so, ich meine, ihr habt die Reviews von uns wahrscheinlich nicht gesehen, ist völlig auch in Ordnung, aber das ist so, im ersten Band haben wir drüber gesprochen, dass man nicht weiß, wo es eigentlich so richtig hinführen soll, weil man kennt die Gefahr nicht so richtig, gell, weil die wird nur betitelt, aber nicht gezeigt. Und da denkt man sich so, ja, ist so ein bisschen Teenager-Drama, keine Ahnung, da kommen so zwei Typen in ein neues Camp, haben irgendwie was ausgefressen, weiß ich nicht, schon ganz cool. Und dann hast du eben diese fantastischen Zeichnungen dazu, die so detailliert, krass detailliert sind halt. Ich meine, what the fuck, da irgendwelche Panini-Bilder auf irgendeiner Tapete an dem Bettrahmen, keine Ahnung, Alter, das sind Sachen, die denken immer so, what? Wie geil halt, gell? Jetzt feiere ich das natürlich unheimlich ab, ne? Ist ja klar. Aber dafür sind wir hier.
Weiter. Ja.
Lass dich nicht aufhalten. Du, aber das ist halt zum Beispiel immer interessant. Der erste Band, der hat ja so verschiedene Aufgaben. Der muss ja alles, die ganze Welt und die Figuren einführen. Aber er muss natürlich auch unterhaltsam sein und ein bisschen Ausblick schaffen. Müssen Konflikte angelegt werden. Aber ich fand es immer lustig, dass manchmal in Rezensionen so angemerkt wurde, ja, man weiß ja nicht, wo es hingeht und die Figuren entwickeln sich noch zu wenig. Ja, das ist ja auch der erste Band. Also die Entwicklung findet ja dann statt von 1 bis 5. Ne? Also das ist ja, im ersten Band schon verpulvern, sondern das ist ja der Witz, dass man es eben aufbaut und sich noch was in der Hinterhand behält für später. Also, aber klar, die Leute reden halt nur über das, was sie sehen können. Und der erste Band ist halt wirklich so wie bei dem Film die ersten 20 Minuten vielleicht. Ja? Also von der Geschichte.
Ja, aber man hat schon gemerkt, dass was Schönes aufgebaut wird. Ne? Und es ist halt immer so, die Krux am ersten Band, gerade für uns, wenn wir ein Review machen oder sowas, wir haben halt öfters einmal, gerade aus dem Französischen auch, so aus dem Splitter Verlag, so Geschichten, da hat der Comic, lassen wir lügen, 56 Seiten oder so. Und da ist es schwierig, glaube ich, auch manchmal für den Autor, ich weiß nicht, das könnt ihr jetzt mal dann erzählen, für den Autor auch, das so unterzubringen, dass du den Leser bei der Stange hältst, dass du ihm aber nicht zu viel gibst und dass er halt trotzdem sagt am Ende des Bandes so, boah, geil, da will ich mehr davon haben. Und das habt ihr also bei dem ersten Band von Gung Ho auf jeden Fall mega geil gemacht hat.
Also ich muss dazu sagen, dass was wir auch schon mal das Glück hatten, ist, dass wir 80 Seiten machen durften. Weil ich muss sagen, also mir als Schreiber fällt es schon, also 46 Seiten, das ist dieses Standardformat, da wird sich auch nicht immer dran halten, es gibt auch mal 54 oder so, aber am Ende ist, das ist unheimlich wenig Platz. Wenn du, also sag mal, oder es kommt drauf an, also bei Gung Ho ist es halt so, dass wir da sehr relativ viele verschiedene Charaktere haben. Und jeder Charakter braucht ja einen gewissen Raum, um überhaupt wirken zu können. Und wenn du jetzt eine Figur, aber eine Story über ein oder zwei Leute erzählst, dann kriegst du da mehr unter. Aber sowas einzuführen, neue Informationen, verschiedene Gruppierungen und Figuren und so weiter, da bist du mit 46 Seiten so knapp, dass es echt schwierig ist, dass das Ganze atmen kann. Ja, und dass du da irgendwie, also weil, was ich immer im Konflikt bin beim Schreiben, ist, dass du, also ich versuche schon immer so knapp wie möglich zu sein, auf den Punkt zu kommen. Aber ich merke halt schon, dass wenn man das zu sehr runterkocht, dann wirkt es halt auch generischer oder es hat halt zu wenig Raum, ja, für die Szenen, die sie brauchen, um so zu wirken, wie man sie sich vorstellt. Und da waren wir alle, wie gesagt, haben wir das Glück gehabt, dass wir 80 Seiten haben konnten pro Band, was ich sehr angenehm fand. Also das war irgendwie für mich eine angenehmere Strecke, um ein bisschen weiterzukommen in der Geschichte, ohne dauernd aufs Gaspedal treten zu müssen. Da muss jetzt unbedingt noch eine Action-Szene rein, sonst verliere ich den Leser oder so. Also dafür hatte man dann eben Platz.
Vor allem ist es halt auch zumindest merkt man das als Leser, es ist eine sehr komplexe Welt halt, wo auch verdammt viel passiert ist.
Mhm. Und das natürlich, dass der Benjamin von Anfang an die gesamte Geschichte schon schreiben konnte, am Stück. So, also es hat halt der Verleger auch möglich gemacht, dass der Benjamin da 10 Monate, glaube ich, Benjamin, hast du geschrieben?
11 Monate, ja.
11 Monate. Und das heißt, bevor ich dann angefangen habe, konnte alles schon perfekt angelegt werden. Also wir wussten schon, am Ende passiert das. Am Anfang muss da jetzt dieses Gebäude stehen und so weiter. Aha. Und so. Und deswegen hab ich dann auch so diesen Übersichtsplan gemacht und so weiter.
Geil.
Und das im Grunde ist es so von der Herangehensweise ziemlich filmisch, oder wie du es halt auch bei einem Filmprojekt oder einem Trickfilmprojekt machen würdest, wo du genau deine Welt kennst, du weißt genau, was ist, der muss von, wenn du von da nach da schießt, dann ist im Hintergrund das und so Sachen halt. Ne? Also das ist so, das war halt der Vorteil davon.
Das erklärt natürlich einiges. Das ist so eine Geschichte. Wisst ihr, das merkt man. Man merkt einfach, dass das ein fertig gepacktes Paket war. Dass da nicht irgendwie jemand am Hängen war und ich wusste, geht's weiter, können wir weitermachen, können wir nicht weitermachen. Das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Dark gesehen habt, die war von Anfang an, also die Netflix, ist eine deutsche Serie, war von Anfang an auf 3 Staffeln ausgelegt. Und du merkst es auch einer Serie an, wenn die auf 3 Staffeln ausgelegt ist. Das ist viel kompakter, viel besser erzählt, als wenn du eine Serie hast, die halt ja nicht weiß, wann sie aufhört.
Das stimmt, ja.
Das sind halt immer so widerstreitende Interessen. Natürlich ist jede, gerade wenn man viel investiert und wenn es ein teures Projekt ist, dann, wenn man sich von vornherein eigentlich ein Stoppschild setzt, weil niemand mal an, das Ganze geht ab wie sonst was. Und man muss nach drei Staffeln dann aber aufhören, obwohl die Welt nach mehr giert. Ja. Aber die Gefahr künstlerisch und kreativ ist natürlich immer, dass man dann hinten raus irgendwann den Absprung nicht rechtzeitig schafft und das Ganze dann in der Qualität abnimmt. Das ist immer die Gefahr. Ja. Aber es gibt auch Serien, die erst in der fünften Staffel so richtig zur Höchstform auflaufen, ja, wo man die Welt dann so gut kennt und die Figuren so gut kennt. Und da kommt man in Sachen plötzlich, die man am Anfang noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, aber du hast schon recht, das ist ein...
Mir ist es halt bestes Beispiel, The Walking Dead aufgefallen zum Beispiel. Ich meine, das sind jetzt, gottverdammt, 11 Staffeln. Wir waren da irgendwann mal zwischen Staffel 5 und 6 oder so, du bist irgendwann raus halt, weil du denkst, oh Gott, es dreht sich gerade so im Kreis und es wird so langweilig. Ne? Also,
ja, aber das lag auch an dem Qualitätsabfall. Also ich fand die Walking Dead-Serie am Anfang sehr gelungen. Also ich habe die Comics gelesen und auch die Filme und die Serie gesehen und habe auch aufgehört. Die letzte habe ich jetzt eben auch nicht mehr gesehen, aber das lag eben daran, dass ich auch das Gefühl hatte, die Qualität der Leute, die die machen, hat abgenommen. Mhm. Also die haben teilweise auf eine Art Regie geführt, die war so merkwürdig und schlecht. Und die Storys, die haben sich auch sehr weit wegbewegt von den Comics. Und am Anfang hat das gut funktioniert und es hatte eine Qualität und auch eine emotionale Qualität. Mhm. Das hat es irgendwie, nachdem Negan aufgetaucht ist, hat es das verloren leider. Also, ja. Aber es hätte nicht sein müssen, es hätte auch gut sein können, glaube ich. Es ist halt einfach, aber den springen halt irgendwann die Leute ab. Keiner hat ja Bock, 20 Jahre lang Walking Dead Regie zu führen, wenn wir mal gute Regisseure haben. Irgendwann machen die dann auch wieder was anderes. Dann, das kann man sich wahrscheinlich dann nicht mehr so aussuchen irgendwann.
Ja. Könntet ihr euch Gang Ho als TV-Serie vorstellen? Oder als Film?
Ja, absolut. Also ich meine, wir haben das ja, das Ganze ist ja im Grunde genommen so angelegt eigentlich wie auch eine Serie oder einen Film. Also da kann man es gibt ganz viele Sachen, die wir gar nicht gezeigt haben, die der Benjamin aber schon weitergedacht hat bei irgendwelchen Figuren oder so. Mhm. Und auf alle Fälle, das kann man sich absolut vorstellen.
Und, wie sieht's aus? Wisst ihr schon was? Könnt ihr was sagen? Hat schon jemand angefragt?
Ja, also da gab es schon wirklich ganz viel Interesse von verschiedensten Seiten.
Okay.
Aber es ist halt noch nichts Konkretes unterschrieben. Von dem her bringt es ja jetzt nichts, irgendwas zu sagen. Also deswegen.
Es ist ein Prozess, sagen wir mal so. Aber man weiß nie, sowas kann in die Hose gehen, immer. Also kann sein, dass es nie dazu kommt, obwohl viel Interesse ist. Es kann auch sein, dass es gemacht wird und fürchterlich wird. Ja, das ist einfach, oder es kann toll werden. Also. Das ist ich finde es schon toll, dass da überhaupt Interesse aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Produktionsfirmen ist, ohne dass wir uns da großartig drum bemüht hätten.
Cool.
Also daran sieht man, glaube ich, dass das Ganze für jemanden, der filmisch denkt, für Produzenten oder Regisseure, die erkennen da schon in dem Stoff das Filmische. So. Also dass das, was ja bei uns auch tatsächlich etwas ist, worauf wir achten, ja, dass das irgendwie nach solchen Gesetzmäßigkeiten auch funktioniert. Und insofern ist es kein sehr weiter Schritt, glaube ich, daraus, einen Film oder eine Serie zu machen. Ob das dann gut wird, das ist eine ganz andere Frage. Da kann man auch sehr gut verpassen. Aber das hat man dann auch nicht in der Hand. Also.
Ja, da steckst halt auch nicht drin dann. Ne? Wenn das scheiße wird, ja, blöd. Ich glaube, Neil Gaiman macht doch den Sandmann als Serie. Gell? Ich bin da sehr gespannt drauf, weil also Sandmann gefällt mir auch unheimlich gut und ich habe das Hörbuch jetzt erst mir reingezogen und da bin ich sehr gespannt drauf, ob sie das so hinkriegen, wie man sich das erhofft als Fan.
Ja, ich meine, was halt interessant ist ob derjenige Produzent oder das Team, die das dann auch machen wollen, inwieweit die auch einen Input von den kreativen Köpfen auch zulassen dann am Ende so. Das ist irgendwie, hernach wollen die sich überhaupt nicht reinreden lassen und machen dann was ganz anderes draußen, haben mal keinen Einfluss drauf und so. Und das sind alles so Abwägungen, die man da auch bedenken muss, wenn man denn da in so eine Zusammenarbeit geht.
Wir haben ja selber eine Adaption gemacht mit den Sterblichen zum Beispiel. Ich habe auch noch mit dem Chaiko eine andere Adaption gemacht von Mord im Orient Express von Agatha Christie. Das heißt, uns ist ja klar, dass man sich da auch Freiheiten nehmen muss. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil es ein anderes Medium ist. Und es ist ja auch oft gut, wenn man das dann irgendwie auch nochmal auffrischt oder so, im Idealfall verbessert, ja? Und verfeinert das Ganze. Aber dafür brauchst du halt die Leute mit dem richtigen Instinkt, die da wissen, was das Herz dieser ganze Sache ausmacht, wie das Rezept eigentlich so zusammengesetzt ist und das dann eben bewahren, ja, auch wenn sie Änderungen machen. Oder da hast du vielleicht gesagt, das ist ein ganz schönes Sprungbrett, da mache ich jetzt was ganz anderes draus. Und dann wird es halt was anderes. Ja. Dann fragt man sich, warum sie eigentlich die Rechte bezahlt haben. Die Rechte, also.
Also ich mag zum Beispiel Tim Burton total gern, aber ich weiß nicht, ob der jetzt der richtige Regisseur jetzt zum Beispiel wäre.
Ich glaube nicht. Ich kann mir den Stil gerade nicht vorstellen. Nee, ja, keine Ahnung, aber es ist schwierig halt, stimmt schon. Aber ja, das ist halt auch tatsächlich dann die Frage, wie weit du als Kreativer noch Einfluss nehmen kannst halt, ne? Wenn das Ding mal lizenztechnisch weg ist.
Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, allein Geld, ja, wie viel Geld hast du zur Verfügung? Und ich meine, mit den Reißern, das wären ja Digitalkreaturen, allein das ist schon ein Budget, was du da brauchst, um das gut zu machen, dass es glaubhaft ist, weil wenn das nicht funktioniert, dann wird es halt albern.
Ja, das stimmt.
Da muss man dann auch gucken, wie viel Geld kann derjenige, der das machen möchte, überhaupt in die Hand nehmen, ja? Und wie gute Leute kann er bezahlen? Welche Schauspieler kriegst du? Welche Regisseure kriegst du? Und das sind so viele Komponenten. Ja.
Hey, aber es wäre, glaube ich, cool. Also mich würde es freuen halt, wenn das klappen würde.
Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache für uns, klar. Also.
Ja, das glaube ich. Bevor wir in den Gung-Ho Abschlussband mal kurz reinspoilern. Das muss ich nur sagen und ich muss mir den Timecode aufschreiben, damit alle, die den noch nicht gelesen haben, dann abbrechen können, beziehungsweise überspringen können. Habe ich noch eine Aussage von meiner Frau, die ich unbedingt sagen sollte? sie hat noch nie so schön gezeichnete Brüste gesehen in einem Comic. Was wir jetzt mit der Information machen?
Ja, ich habe mir auch echt Mühe gegeben.
Ja, du hast dir echt Mühe gegeben, allerdings.
Also, ja. Nein, also das ist, für mich ist das Anatomie, genauso wie Arme und alles. Das ist halt irgendwie, wir zeichnen jede Woche Akt. Okay. Ich bin da gut im Training sozusagen.
Hat man gemerkt, ja.
Aber vielen Dank für das Kompliment.
Ja. Und eine Frage, die uns bei allen Reviews immer mehr zerfressen hat, sage ich mal. Wo in Herrgotts Namen spielt das? In welchem Land? Ja, habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht oder ist das irgendwie, also.
Das haben wir bewusst offen gelassen, weil es ist eben Europa.
Ja, schockierend.
Es ist eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Ländern, wenn man so will, und Erinnerungen an Urlaube.
Süden also zum Beispiel, ich war in Andalusien und da war auch genau so ein Berg. Da war zwar nicht so eine Altstadt oben, es sieht ja aus wie eine italienische Altstadt, sondern das war eine Burg obendrauf, aber der See war da so genauso. Das war, wie gesagt, in Andalusien, ein bisschen im Landesinneren. So und die ganze Vegetation und das Ganze könnte auch in Südfrankreich sein oder es könnte irgendwie in Kroatien sein oder so.
Es gibt tatsächlich auch in Ligurien so Dörfchen auf Hügeln, ja, wo du echt 5 Häuser und eine Kirche hast oder so. Und meine gute Idee damals war halt, dass ich um so einen alten Stadtkern herum eine Siedlung, wo dann neuere Häuser, die dann fast ein bisschen was Amerikanisches haben, diese Holzhäuser mit Veranden und so, dass das so ein Stückwerk ist, was sich sozusagen da entwickelt hat und eine Mauer drum gezogen wurde, an dass da so verschiedene Zeitschichten quasi in diesem Ort sind. Und ja, das ist tatsächlich einfach so ein Best of Europe, wenn man so will.
Okay.
Wir wollten uns da nicht so festlegen, damit man jetzt nicht irgendwie Leser hat, die sagen, so schaut es aber in Nürnberg nicht aus, Freunde. Ja,
oder, ach.
Wieso denn Nürnberg?
Ja, völlig wurscht. Das ist ja irgendwie, also zumindest aber nicht Leser hat zu sagen, ja, aber das steht an der Autobahn, das ist aber weiter drüben. Da gibt es immer so Experten, die dann anfangen mit so
Anmerkungen. Ja, wir sind da dann tatsächlich sehr akribisch geworden, ne? Weil gerade weil du sagst Autobahnschilder und sowas, habe ich gesagt, das ist doch hier, das ist sieht aus wie in Deutschland, aber das ist nicht, ne? Und dann haben wir das wieder und dann der See und dann haben wir gesagt, das ist Südfrankreich oder Italien, mindestens Italien, keine Ahnung, irgendwie ist er völlig verrückt geworden mit dem Zeug. Aber schön, ja, Best of Europe, das trifft es eigentlich schon sehr gut, ja. Damit kann ich echt leben halt. Best of
Europe. Also auf jeden Fall sollte es halt ein Ort sein, im Grunde genommen, wo man auch als Jugendlicher total gerne wäre oder überhaupt so, ja. Also das ist so ein schöner Ort eigentlich, der eine Mauer drumherum hat, weil außen drum einfach die Gefahr herrscht oder droht, ja, so. Das war so die Prämisse von dem Ganzen.
Das fand ich aber auch im Storytelling echt geil, ne? Im ersten Band war das so ja, keine Ahnung, wie Sommerferien, ein bisschen Urlaub mit ab und zu hast du mal ein bisschen was von Gefahr oder irgendjemand erzählt dir irgendeine Gruselgeschichte, keine Ahnung. Aber du hattest tatsächlich diese, wow, hoffentlich bringe ich es jetzt nicht durcheinander, das wäre jetzt sehr peinlich, aber da hast du so Szenen am See, wo sie halt einfach baden und Spaß haben und wo sie einfach ihr Teenager-Dasein so geil ausleben können halt, ne? Ohne dass halt irgendwie, du könntest vergessen, dass es halt einfach so eine Dystopie-Welt ist, wo alles irgendwie vor die Hunde gegangen ist. Und dann hast du in den nächsten Bänden hast du auf einmal dann echt Situationen, wo du denkst, ja, fuck, ne, dann haben sie gerade das Gesicht weggefressen oder so, wo du denkst so, what? Ne? Von der schönen Szenerie auf einmal ins blutige Chaos und denkst dir so, alles klar, dann weißt du jetzt Bescheid. Ne?
Ja, das ist zum Beispiel.
Wir haben es halt für einen interessanten Kontrast gehalten, ja, dass man eben schon diese Teenager-Gefühlswelt bedienen kann und ohne jetzt wirklich, dass das alles nur depressiv ist und das alles überhaupt gar keinen Raum hat, weil es wirklich alles nur um Krankheit, Tod und Verwesung geht, sondern wir wollten eben genau diese Emotionen auch mit den romantischen Gefühlen, die haben und diesem Gefühl der Sterblichkeit, was Teenager haben, was dann mit der Realität in Form der Reißer oder anderen Todes, wo es dann wirklich kollidiert, ja, also und die ihre Erfahrungen dann auch machen müssen. Das ist eben.
Ja, das war zum Beispiel, was mir auch, ich weiß nicht, ob du die Serie Lost zum Beispiel kennst, die war ja irgendwie so vor 10 Jahren, glaube ich, war die ja gerade losgegangen. Und das fand ich immer, ich fand diese Spannung unglaublich, ja. Also dass diese Spannung und diese gefährliche Insel. Und aber am Ende der Folge kam dann irgendwie eine coole Reggae-Musik und die sind am Strand und die Sonne geht unter und so.
Ja.
Und das fand ich wahr. Also da habe ich mich einfach wohlgefühlt in der Serie schon.
Ja.
So, ja. Und das ist so ein bisschen auch wahrscheinlich auch mit reingeflossen unterbewusst.
Aber sehr gut eingefangen. Also das ist bei Lost. Ich habe Lost früher gesehen. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das lief mal auf Sat.1 oder so. Und das war schwierig zum Verfolgen. Weil tatsächlich, die liefen immer nachts um 10 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall immer da, wenn man irgendwie dann vergessen hat, dass morgen die nächste Folge kommt und dann hast du immer 3 Folgen verpasst. Und früher, das Fernsehen war ja noch anders halt, ne, wie es heute ist. Und irgendwann haben wir uns das, oder ich weiß gar nicht, ob meine Frau das auf DVD gleich mitgebracht hatte, ich weiß nicht mehr. Aber wir haben es auf jeden Fall mal ein Stück geschaut. Und also eine wirklich, also für, ich fand sie super, die Serie, also mega gut.
Ja, zumindest der Anfang. Die sind dann halt irgendwann, ist das so zerufert. Da gab es ja dann auch den Writers Guild Streik, wo dann auch so eine Pause eingelegt wurde. Und ich glaube, da ab da ist es dann sowieso. Aber ich den Anfang habe ich auch total genossen. Und ich mag das gern, wenn da so ein schöner Ort ist, wo aber trotzdem eine Gefahr ist. Und ja, da fühlt man sich einfach wohl. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel halt eben, jetzt mal angenommen, das würde wirklich verfilmt werden, ja. So das Filmteam. Ja, da musst du doch total Bock haben, da hinzufahren, an so schöne Orte da im Südeuropa und so tolle Drehorte zu finden und da dann eben so eine spannende Geschichte zu erzählen. Also das muss doch so auch schon allein Spaß machen.
Ja, das stimmt, ja. Was ich beim Storytelling auch so richtig gut fand, ist so, wie ihr gerade gesagt habt, dieses Teenager-Dasein, auch dieses keine Angst haben und sowas, das wird ja auch sehr deutlich dargestellt, bis in den letzten Band hinein, ne? Also wird das gut durchgezogen. Selbst wenn schon Leute gestorben sind, wird das halt teilweise so hingenommen, so, ja, komm, ne? Wir leben unser Leben und gehen gung-ho halt, ne? Und scheiß drauf. Und also finde ich echt, ich finde die ganze Comic-Serie echt toll gelungen, wirklich. Ich kann das immer nur wiederholen.
Du sagen musst, ist, dass die Teenager in Gang Ho, das sind ja keine normalen Teenager wie in unserer heutigen Zeit in Deutschland oder so, sondern das sind ja im Prinzip alles Traumatisierte, die sind eigentlich fast wie Kindersoldaten. Ja? Und deswegen auch absichtlich diese Kaltschnäuzigkeit teilweise. Oder zumindest, es ist ja nicht so, dass sie keine Angst haben, aber die ist halt verborgen unter einem Panzer, den sie sich zugelegt haben. Und durch Training haben die auch ein Selbstbewusstsein. Die haben auch die Mädchen, die haben alle seit ihrer Kindheit diese Situationen trainiert. Ja? Und insofern wäre das, hätte ich das jetzt komisch gefunden, wenn man jetzt da auch so Figuren gehabt hätte, die ganze Zeit nur am, ist mir alles zu krass und will ich nicht. Und gut, die Pauline ist eine Figur, die lehnt das ja schon eher ab alles und so. Also ein bisschen haben wir das schon, aber im Grunde sind es die Überlebenden. Ne? Das sind diejenigen, die mit der Situation echt lange leben. Ja? Also und da fand ich das stimmig soweit.
Ja, ist es auch. Was ich auch gut fand, ist tatsächlich im ersten Band diese Zusammenführung, wenn sie da in das Camp kommen. und dann in dieses System integriert werden, mehr oder weniger, dass man halt auch gleich mal sieht, dass es halt unter den Erwachsenen auch immer noch Arschlöcher gibt halt, ne? Selbst in solchen Situationen. dass du auch wirklich Charaktere zu hassen lernst halt, ne? Dass du denkst, Alter,
das ist ein Penner. Das Prinzip des Lebens ist ja, Arschlöcher hast du immer irgendwie, ne? Also
die kommen überall vor. Und dann sitzen sie immer in irgendwelchen Positionen, die halt echt ausschlaggebend sind. Und du denkst dir so, what the fuck, ey?
Ja, der Baxter halt zum Beispiel ist halt ein typischer Kriegs- oder Krisengewinnler. Ne? Und ich glaube, solche hast du auch immer. Ja?
Ja.
Das hast du auch bei Corona gesehen, wie viele sofort irgendwelche
allerdings.
Corona-Hilfen ergaunert haben oder sofort überlegen, wie sie Impfpässe fälschen können und so weiter. Mhm. Es gibt immer Leute, die das aufnehmen und gucken, was kann ich da für mich rausholen. Dafür ist der Baxter eigentlich so ein exemplarisches Beispiel.
Ja. Das stimmt, ja. Sehr gut. Ja, schon gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Spoiler-Talk, weil wenn ich jetzt weiterrede, werde ich nämlich was vom fünften Band spoilern und ich muss ganz kurz mal gucken. Okay. 56, 24. So, also jeder, der den fünften Band noch nicht gelesen hat, dann könntet ihr jetzt mal überspringen. Ich mache euch den Timecode wieder rein, dann wisst ihr, wo es weitergeht. Wie ist es für euch als Künstler und Erschaffer dieser Welt und dieser Charaktere? Ich meine, das wächst einem ja auch schon ans Herz, glaube ich, gell? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir als Leser zumindest wächst ans Herz an. Ich war ein bisschen schon beleidigt, dass ich jetzt sagen muss, wieso ist Tanaka bitte so unwürdig gestorben? Was war denn das bitte? Also ey, ohne Scheiß, so ein geiler Typ und dann schießt er den einfach vom Motorrad?
Ja, also dazu muss ich sagen, es ist ja gerade natürlich schön, so eine Figur so aufzubauen.
Ja.
Und dann aber gar nicht so zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ne? Also, weil das
ja, Leben. Danke.
Ja, das Leben funktioniert ja auch nicht so.
Und
das,
ja.
Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf den Satz, den der Holden sagt, ne? Nachdem er ihn erschossen hat. Dann sagt er halt, Nahkampfexperten erledigt man am besten aus der Ferne, weil so ist es im echten Leben auch. Was bringt mir das, wenn du der super Nahkämpfer bist, wenn dich einfach jemand aus dem Sattel knallt? Und so ist es halt im Leben, glaube ich, wenn solche Sachen aufeinander prallen. Und das andere ist halt einfach, wenn du eine Geschichte über Teenager erzählst, dann musst du an bestimmten Punkten die Erwachsenen einfach beiseite räumen, weil du sonst gar nicht an diese Situationen kommst, wo die Teenager die Dinge selber regeln müssen. Ja, wenn die Erwachsenen sich kümmern, wenn ich jetzt eine Gesellschaft geschildert hätte, wo die Erwachsenen ihren Verantwortlichkeiten sehr gut nachkommen, dann würde das gar nicht zu diesen Momenten kommen, die ich erzählen will. Ja, also das ist einfach notwendig, um die Bühne frei zu machen. Also das
ist auch, ich fand,
die sich selber kümmern und nicht der Tanaka alles für die erledigt.
So. Mhm. Ja, ich glaube, warum das auch für dich natürlich so extrem war, in dem Moment ist ja auch, wie das aufgebaut wird, die Szene vorher oder die Szenen vorher lassen einen ja den Tanaka total sympathisch plötzlich werden. So.
Ja.
Das ist natürlich so ein Kniff, das ist, findest du in einem Film auch so, wenn da einer stirbt, dann gibt es vorher nochmal eine ganz nette Szene mit dem und das ist im Grunde genommen da auch so erzählt. Und eben nicht, also ich halt, wie ich es das erste Mal gelesen habe, fand ich es Wahnsinn. Und dann noch der Spruch hinten nach, dann muss ich gleich noch lachen.
Ja, es ist halt schön, weil er eben schon die Geschichte mit seiner Tochter aufarbeiten, weil du ihm die Chance eben gegeben hast, dass er die Tochter. Vaterszene, dass er das aufarbeiten darf und dass das halt geklärt wird und dass sie sich gegenseitig nochmal die Sachen so an den Kopf werfen und dadurch eben dann, ja, diese Schale aufbricht eben, ne? Ich meine, gut, Tanaka hat am Anfang des Bandes natürlich gleich auch krasse Szenen, wo er da dieses Lager einfach mal schnetzelt und ich denke mir so, ja, yeah, geil, geiler Typ. Und ja, dann ist er tot. Gut. aber du hast gesagt, die Erwachsenen rausnehmen und das hast du ja auch schlau gemacht, gell? Weil du hast ja am Ende, wie dann diese Welle kommt, der Reißer, da bin ich ja im Übrigen sehr dankbar dafür, dass es keine Zombies geworden sind, gell? Also, weil es gerade, wie wir das gerade angefangen hatten zu lesen, waren wir eh so übersättigt von Walking Dead und Fear the Walking Dead und Walking und Dead und hast du gesehen und weißt du nicht und Zombies überall. Und da dachte ich mir nach dem ersten Mal schon, oh, hoffentlich werden es keine Zombies, ey. Hoffentlich ist es keine Virus-Zombie-Seuche-Dingens. Und es war es Gott sei Dank nicht. Also vielen Dank dafür. Ich finde das total geil, dass ihr so eine Art, ja, keine Ahnung, Mischwesen erschaffen habt. Keine Ahnung, Eisbär, Bavian, Affen, Dings. Also ich finde es sehr gut. Danke dafür.
Eigentlich normale Raubtiere haben, ne? So, wenn man so will.
Ah, okay.
Also die halt von ihren Fähigkeiten jetzt nicht irgendwelche, wie du sagst, ansteckenden Virusdinger haben oder Kräfte haben oder so, sondern es einfach eigentlich eine Bedrohung durch Kreaturen, die es eigentlich so geben könnte. Ja, also ja. Die nicht, aber letzten Endes können die auch nicht mehr als Affen oder Raubkatzen oder in Kombination so. Nur, dass sie halt verschiedene Größen haben und verschiedene Aufgaben innerhalb ihres eigenen Rudelsystems haben. Und das fand ich ganz, ganz hilfreich. Also, als wenn es immer nur das gleiche Viech wäre in dutzendfacher Ausführung oder so. Ja, genau. Also, es sollte halt ein Wesen sein, das auch ein Teenager mit einem Gewehr erlegen kann. Mhm. Sonst hättest du das Problem auch wieder, wenn die mal sich in die Gefahrenzone rauswagen, dann sind die halt tot. Was sollst du, also es muss halt handelbar sein. Nur wenn es zu viel werden oder dann unvorsichtig ist und so weiter, dann wird es halt schwierig. Das ist ein bisschen ähnlich mit den Zombies, die zumindest die älteren Zombies, die langsam sind und so, die sind ja eigentlich kein Problem für einen, der auf Zack ist und aufpasst. Mhm. Aber sie werden immer, sie verzeihen halt keine Fehler. Und das ist immer was bei Zombies sehr gut funktioniert eigentlich. Mhm. Und wir haben also halt keine Special Force Einheiten, ja, sondern wir haben halt Teenager als Figuren und deswegen musste das etwas sein, was eben, wo nicht eine Kreatur gleich ein ganzes Dorf auslöschen kann.
Waren Zombies von Anfang an raus aus dem Game oder war die Überlegung kurz da?
Ja, Benjamin hat das schon eigentlich so mit Zombies auch erdacht, so im Grunde genommen, ja, am Anfang. Ja,
also sagen wir mal so, ich hatte die Idee schon 2005, ja, und die Art der Bedrohung war mir da an dem Punkt gar nicht so wichtig. Mir ging es eher um diese ganze Aufstellung mit diesen Vor- und den Jugendlichen und den Regeln, die es da gibt und so weiter. Und was jetzt da aus dem Busch hüpft, war mir erstmal gar nicht so wichtig. Okay. Ja. Aber ich gebe zu, das war auch eine Phase, da war Walking Dead, da waren, glaube ich, gerade mal ein paar Hefte draußen. Die habe ich noch nicht gelesen gehabt. Das war so eine Phase, da Zombies gibt es ja schon seit den 70ern und ich mochte die auch immer. Ja. Aber es war nicht Mainstream, wie es danach durch Walking Dead, die Serie, das war dann ein paar Jahre später, geworden ist. Und insofern fand ich das zu dem Zeitpunkt, war das so eine natürliche Adresse, an die man sich wendet, Zombies. Ja. Also, aber dann hat der Tommy völlig zu Recht auch gesagt, dass er das nicht will. Und wir wollten auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ja, dass man sagt, ich bin jetzt wirklich die 25. Variante des Zombie-Genres, sondern dass man zumindest da ein visuelles und auch von der Story her was Eigenes hat.
Ja, ich mag das auch lieber vom Gedanken her, dass einfach so irgendwie die Natur sich weiterentwickelt, irgendwie so eine Art Evolution stattfindet und die sich dann gegen die Menschen wenden. Weil das hat auch nochmal so eine Aussage, finde ich, irgendwie, die ich ganz schön finde. Wohingegen das mit den Zombies, das ist so, ja, der Tod, der kommt und was weiß ich. Ach, das ist alles. Also von der Aussage finde ich das einfach so auch viel schöner. Und ich hätte auch überhaupt keine Lust gehabt, irgendwie 10 Jahre lang so Untote zu zeichnen.
Nee. Ja. Könnte recht einseitig werden, das stimmt, ja. Mhm. Ja. Du hattest gesagt, genau, die Erwachsenen rausnehmen. Das hast du auch gut gemacht. Du hast die Erwachsenen rausgenommen und hast es die Kids unter sich klären lassen. Ja. Das Ganze hat ja schon, es hat ein offenes Ende. Ne? Also man fährt da in den Sonnenuntergang.
Naja, also ich finde es gar nicht so offen, weil...
Echt nicht?
Ja, überleg mal, wie viele Filme... Also emotional und von den Handlungsbögen her ist es ja abgeschlossen.
Das heißt, ja, klar.
Das Ende ist offen, nur weil noch ein paar Figuren leben am Schluss. Ne? Also du kannst ja jeder, wo dann irgendwie eine Art Happy End ist oder wo zumindest die Figuren überleben, kannst du ja theoretisch sagen, ja, Moment mal, der lebt ja jetzt noch 30 Jahre oder 50 Jahre. Der will ja auch, also natürlich kann es sein, dass man da noch weitere Geschichten erzählen könnte.
Du beantwortest schon meine Frage, die ich nicht gestellt habe.
Ja, also wir haben einen Sonnenuntergang, wir haben einen Gitarrensong. Das ist kein offenes Ende, das ist ein Ende.
Ja, schon, es ist ein Ende. Ich meine, ja, für viele ist es auch das Ende, aber gut, unsere Gruppe lebt weiter und ich merke schon, ja, es ist okay, es hat ein schönes Ende. Also es wird nichts weiter kommen dann wahrscheinlich, ja?
Doch, wahrscheinlich, also das ist auch noch im Gespräch. Wir wissen noch nicht genau, in welcher Form, aber ich habe tatsächlich schon 2 Treatments geschrieben.
Okay.
Für 2 Spin-Off-Bände, wenn man so will.
Ja.
Und danach, die würden überleiten zu einer 2. Staffel oder so. Ja, also da will ich jetzt aber gar nicht so viel verraten, weil das eben noch nicht, ich muss erst noch was anderes fertig schreiben, bevor ich dann die Dialogskripte schreibe und so. Aber tatsächlich hat der Tommy erst mal gesagt, dass er jetzt was anderes machen möchte. Insofern, selbst wenn es weiter ginge, es würde leider nicht die gleiche Form haben, wie es jetzt hat. Sondern muss man dann eben sehen, wie wir das dann lösen und mit wem.
Okay. Ja, gut. Ja, Erzählt nichts, was ihr nicht erzählen wollt. Das passt schon. dann wäre, also zumindest, außer ihr habt noch irgendwas zu erzählen, hattet ihr was Besonderes? Das ist immer auch so eine Sache, ne? Ist es am Ende euer Projekt so geworden, wie ihr es vorgestellt? Ist es oder ist es nie fertig? Das ist auch immer so eine Geschichte, was mir viele Künstler und Kunstschaffende erzählen, dass ihr Projekt oft eigentlich immer nicht fertig ist, aber man muss es irgendwann zu Ende bringen, auch wenn man gar nicht möchte.
Nö, also ich kann das nicht sagen. Ich kann sagen, das war jetzt 10 Jahre lang eine intensive und schöne Zeit, daran zu arbeiten. Mhm. Und ich bin auch richtig, jetzt wenn ich das auch nochmal lese, vielleicht gibt es auch mal irgendwie noch so ein Sammelband, wo man so ein Stück lesen kann oder so. Ich bin damit zufrieden und finde es nach wie vor, kann es genießen und finde es auch nach wie vor selbst gut. Also das ist überraschend. Ja. Natürlich kann man es immer irgendwann besser machen, aber für das, was es ist, finde ich, es ist genauso geworden, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Also zumindest ich mir.
Ja, das muss ich auch sagen. Also ich finde, das ist für sich eine Sache, die ist rund geworden und trotz dieses langen Prozesses. Und ich bin auch wirklich total zufrieden damit. Also Gott sei Dank, das muss ja nicht so sein. Man hätte ja auch sein können, dass man nach 5 Jahren sagt, oh, eigentlich war die Idee doch scheiße und jetzt haben wir so viel Arbeit schon investiert, jetzt müssen wir es doch irgendwie fertig machen oder so. Gott sei Dank ging uns das beiden nicht so. Wir haben nicht die Lust daran verloren. Also und das merkt man, glaube ich, dann eben auch. Also ja. Und insofern war das eine sehr positive, also kreativ gesehen war das eine sehr positive Erfahrung und ist für uns jetzt erstmal so abgeschlossen. Das steht jetzt für sich und was danach und danach noch was anderes damit passiert oder nicht, das nimmt ja nichts von dem, was jetzt da ist. Das ist halt so, wie es ist und das wird man dann sehen.
Sehr schön. Das Ding ist abgeschlossen, genau. Und was ihr auch abgeschlossen habt, ich weiß nicht, das ist jetzt so eine Sache, ich weiß nicht, wie weit ihr da drüber reden dürft, könnt. Das, was ich noch mitbekommen hatte, war jetzt das Projekt Batman World von DC, wo ihr beide involviert seid. Wie ist denn das zustande gekommen? Wer ist denn da an euch herangetreten und hat euch gefragt, ob ihr da Bock habt?
Also das war tatsächlich, vom Zeitpunkt her war das total passend, weil ich im Dezember fertig war mit Gang Ho. Und im Dezember hat uns dann der Alexander Buchenheimer vom Panini Verlag eben angeschrieben. Den kenne ich schon lange, der hat damals beim Herper Verlag noch gearbeitet. Da habe ich ihn kennengelernt oder wir haben ihn kennengelernt. Und der ist dann zu Panini gewechselt und dort auch aufgestiegen. Und der wollte schon immer mal was mit uns zusammen machen. Und jetzt kam er mit dem Projekt und hat eben gefragt, hey, DC schickt Batman quasi in die Welt raus und auch nach Deutschland und wir suchen nach einem Team, wollt ihr das machen?
Krass.
Okay. Und das war halt super passend. Also für mich war das so, ja, mach mal, können wir machen. Weil das ist jetzt nicht irgendwie so mein großer Traum, jetzt mal Batman zu zeichnen, wobei ich jetzt, wo ich mich damit mehr beschäftige, finde ich das super und auch vor allem, was das jetzt auch für einen Widerhall hat, also das habe ich mir vorher überhaupt nicht so vorstellen können, dass es so eine große Sache ist.
Also wir haben es tatsächlich, also ich habe es zumindest unterschätzt, muss ich sagen, also ja. Der hat uns das halt gefragt und ich dachte, ja, das ist jetzt halt irgend so ein Band, wo halt immer so Kurzgeschichten drin sind, ich dachte nicht, dass es weil wir auch, dieses Projekt wurde ja erst später dann irgendwie pressemäßig vorgestellt und wir wussten auch gar nicht, wer daran arbeitet, was die anderen Künstler sind, wer die sind aus den verschiedenen Ländern und so. Und ich muss sagen, ich selber hatte auch ein bisschen Bammel, weil Kurzgeschichten nicht so, ich habe bisher, glaube ich, noch keine Kurzgeschichte geschrieben davor. Und mir geraten die Ideen meistens eher so, dass man denkt, ja, da brauche ich ein ganzes Album oder mehr dafür. Ja, hat man auch bei Gang Ho gesehen, das war die erste eigene Geschichte, die ich geschrieben habe, und die war gleich mal 420 Seiten. Also deswegen war ich erst so, ja, gut, auf 10 Seiten, was erzählst du auf 10 Seiten? Ja, also das ist auch ganz schön wenig Platz und da brauchst du ja immer irgendwie so einen Twist am Ende und irgendwie das ist dann so, ja. Und dann haben wir das aber eigentlich so gemacht. Ich habe die im Oktober, glaube ich, geschrieben. Also er hat uns schon früher angefragt, aber der Tommy war dann eben im Dezember fertig und konnte dann nahtlos eigentlich dazu übergehen, diese Geschichte dann umzusetzen. Mhm. Wir haben auch 11 Seiten rausschlagen können, ich habe wirklich diese Geschichte erstmal geschrieben mit 2 Varianten und habe gemerkt, das ist alles viel zu lang.
Ein typischer von Eckersberg.
Und ja, das Problem ist, ich hatte mir da so eine psychologische Kurve vorgenommen, die man nicht zu abrupt eigentlich machen kann. Da brauchst du einen gewissen Übergang und der wurde dann immer knapper und immer knapper. Also ich hoffe mal, es funktioniert noch. Also ich bin da gar nicht so überzeugt. Ich weiß, mal sehen. Also.
Okay. Für alle Zuhörer, kurz die Story. Inmitten der verschneiten Bayerischen Alpen schart der Joker eine Gruppe fanatischer Klimaaktivisten um sich und will diese so radikalisieren, dass sie selbst vor Mord nicht zurückschrecken. Obwohl Fledermäuse hierzulande eine geschützte Art sind, steht Batman natürlich auf der Abschussliste des irren Clowns und seiner Gefolgsleute. Und es kommt zu einem actiongeladenen Duell im Tiefschnee. Da frage ich mich, inwiefern... Hattest du komplett freie Hand für die Story? Haben die dir einfach gesagt, ja, mach mal? Oder hast du irgendwelche Vorgaben?
Also erstmal muss ich dazu sagen, diese Inhaltsbeschreibung, die du gerade vorgelesen hast, ist maximal unakkurat. Also
was? Panini, bitte?
Vielleicht. Also, ist tatsächlich keine Actiongeschichte, kann man nicht behaupten. Aha. Und auch in der ist ja auch egal, das kann schon so lass es so, aber es ist tatsächlich keine besonders treffende...
Das ist schon, das habe ich von Panini aus der Presse-Ding. Ja, das haben die mir so geschickt.
Ich habe die nicht geschrieben, aber wie gesagt, die Versatzstücke stimmen schon, aber ich finde, es weckt ein bisschen falsche Erwartungen. Aber gut.
Also haben Sie haben es ein bisschen aufgepusht, hä, anscheinend.
Ja, also actiongeladenes Duell, finde ich, trifft es nicht, oder Tommy? Das ist sehr, kann man so sagen.
Okay.
Ich würde es eher als Kammerspiel bezeichnen.
Okay, auch nicht schlecht.
Gut, aber...
aber als actiongeladenes Kammerspiel.
Ein actiongeladenes Kammerspiel, genau.
Sehr schön.
Deine Frage war ja, ob wir Vorgaben hatten. Und wir hatten die einzige Vorgabe, die es gab, war, es muss in Deutschland spielen. Und damit habe ich dann erstmal angefangen. Und dann kam, als wir dann die Story abgeliefert hatten, dann kamen Anmerkungen.
Aha.
Die auch zu einigen kleineren Änderungen geführt haben. Und ich glaube, das Original-Feedback war von DC, dass es ihnen nicht deutsch genug war. Mhm. Was ich ehrlich gesagt schon fast als Kompliment aufgefasst habe, weil ich das Gefühl hatte, dass die Amerikaner bei DC gerne so immer von dem jeweiligen Land so das Best-of, was der amerikanische Tourist, der aber nie nach Europa gekommen ist, sich so vorstellt. Also wie gesagt, dann Batman rettet das Oktoberfest vor dem irren Joker oder Captain Green trifft auf Batman oder was weiß ich. Ja, also kann man ja auch alles machen, aber genau das wollten wir eigentlich nicht machen. Und insofern fand ich die Kritik jetzt an sich nicht schlimm, aber war halt von denen halt, haben sie da, glaube ich, vielleicht auch gar nicht genau das bekommen, was sie eigentlich haben wollten.
Also Batman in Lederhosen wollten sie, oh Gott. Okay.
Nee, ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Also im Hintergrund irgendwas, wo man sofort sieht, das ist Deutschland. Und wir haben jetzt halt die Bayerischen Alpen gewählt, aber ob das jetzt in den Alpen oder in den Rocky Mountains ist, ist eigentlich nicht zu sehen und auch völlig irrelevant für die Geschichte. Also, aber
ja gut, es kommt schon, also man muss sagen, es kann natürlich nicht in Amerika spielen, weil da kommen die Pärchen vor. Das ist ja so ein Folklore-Ding aus den Alpen. Damit ist es eigentlich schon ziemlich gut verortet, eigentlich im Grunde. Das haben die am Anfang vielleicht auch gar nicht so gewusst oder erkannt, dass diese Pärchen eben da so ganz typisch sind, eben für dieses Alpenland.
Ja. Ja, sehr cool. Also mich freut es, dass ihr das machen durftet und ich bin da sehr gespannt drauf. Hey.
Ja, hat auch Spaß gemacht. Also ich fand die Arbeit dran irgendwie halt, vor allem, weil es war jetzt mal was anderes als Gang Ho nach 10 Jahren. Ja. Von dem her war es schon mal gleich irgendwie so.
Ja, ich find's eh spannend, wenn DC also auslagert auf europäische Künstler. Das finde ich eh cool, weil das fand ich auch bei Enrico Marini so schön, wie der den Dark Prince Charming gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Der hat ja so einen zweibändigen Batman-Geschichte gemacht und die fand ich auch total geil halt. Ich mag auch seinen Stil sehr. Also es muss ja dazu sagen, Gott, ich bin so ein Fanboy. Ey. Aber egal.
Der ist ja auch ein Freund von uns. Also wir kennen den ja auch. Und ich mochte den Comic auch ganz gern. So. Ich habe das von Anfang an mitbekommen und er hat mir immer seines Skribbles auch gezeigt und so weiter. Auch sein Drehbuch und so weiter. Deswegen bin ich da ein bisschen vorbelastet auch.
Sehr cool.
Und ich finde halt, dass der Enrico Marini ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist für mich auch ein Künstler. Das ist eigentlich egal, ob der aus Europa ist oder nicht. Der hat eine Art zu arbeiten, die funktioniert überall. Also der hat ja auch jetzt nicht immer geschickt, der kommt ja selber aus Basel und ist ja nicht so, dass dem seine Storys alle in Basel spielen oder so, sondern der bedient ja ganz viele verschiedene Genres und viele verschiedene Zeiten und hat Western gemacht, hat Batman gemacht, hat Mantel und Degen gemacht und hat das alte Rom gemacht und so weiter. Also folgerichtig, dass so jemand natürlich auch Batman machen kann. Ja, jemand, der so vielseitig ist und so ein erfahrener Erzähler und der Stil von dem passt auch dazu. Also und ich finde auch, dass die Cedar bestimmt keinen Fehler macht, wenn sie solche Talente sich auf der ganzen Welt sucht. Und das ist ja auch was, was die Amerikaner schon lange tun, auch im Filmbereich. Die ziehen die besten Talente aus der ganzen Welt und profitieren auch davon. Ja,
also. Sehr gut. Okay, bevor wir zum Ende kommen, hätte ich noch ein paar Fragen an euch, die man leicht beantworten kann oder auch eher nicht. Aber das werdet ihr jetzt gleich merken. erste Frage, wofür würdest du denn mitten in der Nacht aufstehen? Wer möchte anfangen?
Also ich musste mitten in der Nacht oft aufstehen, als meine Kinder im Teenageralter waren und dann angerufen haben, Papa, kannst du mich abholen? So.
Okay.
Und da bin ich aber mal aufgestanden.
It's not dude.
Ja, also ich stelle mir jetzt auch keinen Wecker, um eine zu rauchen oder einen Kaffee nachts zu trinken. Insofern stimmt es auch bei mir so. Die Kinder sind noch nicht im Teenageralter, aber für die bin ich jahrelang nachts aufgestanden, um zu stillen oder um zu trösten. Jetzt ist es der Hund, der meint, der muss im Gang jemanden anbellen, weil jemand spät nach Hause kommt. Dann muss ich dann aufstehen und den Hund zum Schweigen bringen.
Okay,
aber geil. Ansonsten so aus eigenem Antrieb würde ich jetzt nicht aufstehen. Da würde ich eigentlich schon nie sein.
Aus eigenem Antrieb würde ich nicht aufstehen.
Ich würde nicht wegen der Sternschnuppe nachts um 3 aufstehen, um durchs Fernrohr zu gucken, glaube ich.
Aber jetzt hätte ich noch was, den Super Bowl, den schaue ich mir ab und zu. Den schaue ich mir jedes Jahr an und da schlafe ich manchmal vor und ja. Du auch, nehme ich an.
Ja. Yep. Geguckt. Tatsächlich. Wuff. War das ein Hund?
Das ist der Hund, der gerade durchdreht, ja, genau.
Was macht er?
Komische Sachen in seinem Körbchen, kämpft mit dem Kissen.
Sehr gut. Ach, Hunde. Nächste Frage. Welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
Also bei mir war es auf jeden Fall, ich habe, dass ich mich fürs Zeichnen entschieden habe. Das war für mich eigentlich die beste Entscheidung in meinem Leben, finde ich, da ich finde, dass ich eigentlich keinen Tag arbeiten muss. So, also ich habe irgendwie mein Hobby zum, oder ein Hobby, es war damals jetzt nicht mein größtes Hobby, sondern das war halt ein Hobby und das habe ich zum Beruf machen können und das war eigentlich die beste Entscheidung, weil das unheimlich gut tut, wenn man sich immer auf den Tag freut, auf das, was man da so macht.
Ja, das Schöne, das kann ich auch ähnlich sagen. Natürlich, die grundsätzliche Berufswahl ist halt, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu machen, wo quasi das, was du arbeitest, durch deinen individuellen, durch dein System durch muss und dadurch geprägt wird. Ja, das ist jetzt ein Buchhalter, hat das halt nicht. Der muss mit Zahlen umgehen zum Beispiel. Und was der für eine Persönlichkeit hat, spielt da jetzt keine Rolle. Der macht quasi was Artfremdes, wenn man so will. Und als Künstler musst du ja alles, was du tust, durch deine Brille betrachten und was du aufnimmst, läuft durch dich durch und kommt was durch dich Gefärbtes bei raus. Und das ist, glaube ich, einfach, was der Mensch als solcher braucht und auch, was ihm sehr gut tut und ihn auch psychisch gesund hält, weil es ja eben was Wertstiftendes, was Sinnstiftendes ist. Ja. Und das auf jeden Fall. Und ansonsten, was jetzt wirklich die beruflichen Entscheidungen betrifft, ich kann mich noch erinnern, eben als der Tommy mich 2002 war das eben gefragt hat, ob ich Lust hätte, Chronik der Unsterblichen zu adaptieren, ja, das Skript zu schreiben. Und ich hatte ja schon so ein bisschen Experimente mit dem Schreiben gemacht oder so und hatte da grundsätzlich schon Lust zu, aber mein erster Impuls war tatsächlich, ach nö, jetzt eine Geschichte von jemand anderem erstmal, ich würde ja lieber meine eigenen machen und so, soll ich das jetzt wirklich tun und so und habe da schon so ein bisschen gezögert. Ja. Und dann hat aber letzten Endes der Gedanke den Ausschlag gegeben, zum einen, es ist ja ein gutes Training eigentlich. Ja, warum nicht? Warum soll ich das nicht wahrnehmen? Einfach um zu üben, ja, und auch die Gelegenheit, mit Tommy zusammenzuarbeiten. Und das war halt schon ein Projekt, was man jetzt irgendwie schon angeboten bekam. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, mache ich. Ja, habe mich da mal so reinfallen lassen Und das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und wahnsinnig viele schöne, positive Folgen gehabt für uns beide auch. Und insofern würde ich das jetzt mal nennen als eine sehr gute Entscheidung.
Mhm. Ja. Auch eine geile Frage. Wo hattet ihr euer bestes Essen?
Oh. Also ich weiß, wo ich absolut nicht mein bestes Essen hatte. Und dabei war das total unfair, weil es so gut gemeint war. Unser Verleger, der, also in Frankreich habe ich definitiv am besten gegessen in China und dann in Frankreich. Aber in Frankreich habe ich auch ein Erlebnis gehabt, das ist erzählenswert, weil ich da hat uns, kannst du dich erinnern, der Pierre Paquet eingeladen zum Muschelessen. Und das waren noch lebende Muscheln in Meerwasser. Und ich habe diese Muschel gegessen.
Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, war ich da dabei?
In Saint-Malo war das.
Okay, das ist so lange her. Okay, das war ja 2000.
Das war da, wo wir für die Chronik der Unsterblichen dann, Wolfgang dann auch irgendwie groß dann am Abend noch verkündet hat, wie viele Bücher wir signiert haben und so weiter und so fort. Und als wir da angekommen sind, sind wir am Strand in diesem wahnsinnig feinen Restaurant gesessen. War da nicht sogar auch der Adriano dabei? Ja, ich glaube, der Adriano war auch dabei. So, ja, nee, aber ansonsten in China, tatsächlich in China, das Essen in China war unglaublich lecker. Wir saßen immer an einem großen runden Tisch und da standen ganz viele Teller drauf mit den leckersten Essen und man konnte den so drehen und von jedem Teller runternehmen, was man wollte. Und der Agent, dieser Künstleragent, der da dort war, der wusste schon, wir kommen aus Europa und der hat dann so ein bisschen auch das schon so zusammengestellt, das Essen, dass das uns auch schmeckt. Aber was die an Gewürzen da verwenden und das alles auch so ganz frisch ist, da sind so Geschmacksknospen im Mund explodiert, die ich vorher noch überhaupt nicht kannte. Also das war wirklich saulecker.
War das Frankreich vor China oder war zuerst China und dann Frankreich?
Nee, Frankreich war vor China. Also genau.
Okay. Also die Geschmacksknospen, die durch die Muschel eher verdorben wurden, sind dann durch das chinesische Essen wieder erwacht.
Ja, ja.
Muschel im Meerwasser, huha.
Ja, die haben sogar noch gelebt, die haben auch so gelebt. Die
Muschel. Ach, komm her auf. Essen, ja.
Ich muss sagen, dass ich in meinem Leben schon oft gut gegessen habe, aber letzten Endes das für mich nicht der springende Punkt ist bei dem gelungenen Abend, sondern da geht es mir dann eher um die Gesellschaft und natürlich ist im Idealfall beides gut. Und ich weiß noch, dass ich als der dritte Band rauskam auf dem deutschen Comicfest, Münchner Comicfest 2019, glaube ich, haben Freunde von mir, die auch in München leben, die haben so einen kleinen Garten und haben dann so eine große Tafel gemacht unter Bäume mit Lampignons und haben da ein paar Leute eingeladen, die sie selber auch gar nicht kannten, nämlich der Tommy und ich kennen sie halt schon, aber da war dann eben auch der Enrico Marini dabei, der Nick Klein war dabei, das ist auch ein Deutscher, der auch amerikanische Comics zeichnet. Und noch ein paar andere Leute und noch Freunde von denen und so. Und das war einfach für mich ein so wahnsinnig schöner Abend, weil da so verschiedene Freundeskreise zusammengekommen sind, die auch aus unterschiedlichen Städten und Ländern kamen und so weiter. Und aber unter diesem Comic-Fest und dem Eindruck, dass man selber jetzt ein neues Buch draußen hat, das war einfach so eine perfekte Kombination eigentlich, wie man sie nicht so oft hat eigentlich. Und das Essen war natürlich auch gut, aber eben so die Gesamtatmosphäre. Und das ist so wie die Belohnung, die man dann eben kriegt nach so einer Arbeit. Ja. Manchmal bündelt das Leben einen so Momente, wo das dann besonders schön aufblüht. Ja. Und anderes Mal passiert, kommt eine neue Band raus und man hat das Gefühl, irgendwie passiert gar nichts so. Ist gar nicht so ein Lied. Aber das war einfach eine schöne private Belohnung eigentlich.
Und das ein schöner Abend. Ja. Das stimmt. Das war echt ein schöner Abend, ja.
Schön. Was darf in deinem Urlaubskoffer nie fehlen?
Die Zahnbürste und Zahnseide.
Okay. Benjamin braucht noch?
Ja, was zu lesen. Okay. Ich brauche immer was zu lesen, weil ich denke, das Leben kann dich nicht mit Langeweile schlagen, solange du irgendwas zu lesen dabei hast. Und parallel dazu ein Notizheft, wo ich Ideen reinschreiben kann. Die rutschen einen ja in den seltsamsten Momenten. Und mit Caro war das auch so, wenn ich das damals nicht gleich aufgeschrieben hätte, nachdem ich diese Grundidee hatte, dann hätte ich es wahrscheinlich wieder vergessen und es wäre irgendwas anderes passiert. Insofern ist es für mich wichtig, dass ich das quasi zumindest stichpunktartig festhalte. Insofern ist das mir wichtiger als die Zahnbürste, natürlich auch immer dabei, aber Im Zweifelsfall, klar, ist das mir wichtiger.
Interessant.
Er steckt ja da mit den gelben Hauern im
Motor. Hauptsache die neueste Idee aufgeschrieben, egal, Zähne, egal. Aber die Idee von Gung Ho, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, das war eine Werbung oder so? War das mit
einem. Das war einfach nur der Auslöser. Also, das sind ja manchmal. Ja, das waren Werbeillustrationen, wo eben ein gelber Grashügel, das war nur ein kleiner Teil einer doppelseitigen Inu, da stand eine Ampel drauf und ein Mädchen saß am Fuße dieser Ampel. Keine Straße und kein Verkehr, der zu regeln gab. Diese Ampel stand da völlig sinnlos auf diesem Hügel. Und das hat einfach. Natürlich habe ich vorher auch schon. Das postapokalyptische Genre, viele Beispiele. Also ich weiß auch nicht, warum das jetzt genau diese eine Illusion ausgelöst hat, aber es war so dieser Moment, diese Verbindung Zivilisationsrest.
Da lacht er schon.
Ja, und dann ging es los. Also,
ich kenne dich ja. Ich weiß ja, wie gemütlich du in der Früh mal deinen Kaffee zelebrierst. Ich glaube, es war, dass du das genau beim Kaffeetrinken gesehen hast. Das war der Punkt.
Ah, okay.
Ich war morgens nicht so ausgeschlafen und mein Hirn war quasi aufnahmebereit. Ja,
genau. Also, ich sehe dich vor mir, wie du da so rumrührst, dir dieses Bild anschaust, dann zu der Gegend donnerst mit dem Löffel. Dann erstmal nippst daran. Und dann kam die Idee.
Sehr schön. Welche drei Comics-Bücher haben euch beeinflusst?
Oh Gott.
Ja, fange ich mal an. Also bei mir war es also definitiv Regis Loisel, Der Vogel der Zeit und Peter Pan. Das war für mich so und von Juanjo Guarnido eigentlich auch Black Set. So, das waren diese Comics. Also natürlich dann unheimlich viel mehr, aber das waren für mich so die drei Initialarbeiten, die ich gesehen habe und wo ich wusste, okay, ich das will ich auch. Also und dieser Regisseur selbst, da war ich der totale Fan und am Anfang habe ich auch immer genauso gezeichnet wie der und so. Also gibt's ganz viele Bilder von mir, wo ich es versucht habe, den seinen Stil zu imitieren. Ich konnte dann auch sogar mal an einem Trickfilmprojekt mitarbeiten. Die wollten dann das als Trickfilm, den Peter Pan, umsetzen. Und dadurch, dass ich so gezeichnet habe wie er, durfte ich dann die Backgrounds irgendwie, die Layouts machen und so. Und was dann halt eine ganz schöne runde Sache, oder da hat sich für mich dann so ein Kreis geschlossen. In 2018 war ich wieder auf dem schönsten Festival in Frankreich, das ist in Südfrankreich. Solliès-Ville heißt es. Das ist so ein kleines Bergdörfchen in der Nähe vom Meer. Und da haben wir dann für Gung Ho quasi auch wieder einen Preis überreicht bekommen für beste Serie. Und den hat Loisel dann mir überreicht. Und das war für mich dann so irgendwie schöne runde Sache.
Cool.
Ja. Ja, Benjamin.
Ja, jetzt hat schon die ganze
Zeit überlegt. Comicbücher oder meinst du Bücher allgemein? Oder?
Wie du möchtest. Antworte, wie du möchtest.
Also ich habe tatsächlich natürlich auch ganz viele Einflüsse und ich kann aber nicht sagen, dass die Sachen, die mich früher ganz stark geprägt haben, ein direkter Einfluss für meine jetzige Arbeit sind, den ich selber so nachvollziehen kann. Also es gab jetzt nicht bei mir jemanden wie den Loisel, wo ich sagte, ich will genauso zeichnen oder genauso schreiben wie der, sondern bei mir mischt sich das dann, glaube ich, mehr durcheinander oder so. Ich war ein großer Fan von Frank Frazetta, ist ein amerikanischer Illustrator oder Künstler gewesen, der die ganzen Conan-Cover in den 60er Jahren gemacht hat und ein ganz bekannter Illustrator. Der hat mich, glaube ich, zeichnerisch insofern geprägt. Ich habe nie gezeichnet wie der, aber wie der Bilder aufgebaut hat und diese Dynamik, die der hatte, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Die habe ich mit 12 Jahren das erste Mal gesehen, diese hauptsächlich Fantasy-thematisch, manchmal Science-Fiction und so. Und die haben mich einfach umgehauen. Die haben mir so eine ganz neue Welt geöffnet. Davor war ich immer mehr so der Tiermaler. Also ich habe halt viel gezeichnet, auch als Kind, und habe immer Tiere und Dschungel und was weiß ich. Und dann kam plötzlich dieser Frazetta, und der hat dann auch, habe ich die Conan-Sachen kennengelernt, dann kam der Film mit Schwarzenegger raus, Conan der Barbar, der hat mich auch völlig weggehauen, und dann kam Star Wars und so. Das war so eigentlich mein Übertritt vom Kind zum Jugendlichen, so, ja, wo dann plötzlich die Stoffe erwachsen wurden, und dann habe ich angefangen, Stephen King zu lesen. Das war auch ein ganz starker Einfluss, mit 12 Jahren Stephen King zu lesen, hat mich dann auch in so eine Richtung, ja, also das fand ich, das war für mich so eine Schwelle, die ich übertreten habe. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich danach versucht habe, die zu schreiben oder irgendwie so konkret jemandem so nachzueifern.
Okay. Ja, das steht jetzt so irgendwie so. Ich habe ja dann auch aufgehört, dem Marcel nachzueifern. Das war so am Anfang halt irgendwie, ja, also er war so beeindruckend, auch allein wie der erzählt, so auch diese diese Art Layouts zu zeichnen und auch wie der das Narrative, was der da abliefert. Fantastisch, finde ich nach wie vor noch super.
Ja, der ist
super. Auch wenn man sich natürlich dann in eine eigene Richtung entwickelt. Aber am Anfang ist es, glaube ich, ganz normal, dass man so Idole hat irgendwie. Hm.
Welchen Film sollte man unbedingt gesehen haben?
Interstellar.
Würde ich gar nicht beantworten, weil das für jeden was anderes ist. Also ich würde gar nicht behaupten wollen, dass ich das beantworte. Also für den einen der beste Film aller Zeiten ist, ist für den anderen Müll. Also das ist so...
Ja, aber aus dem Bauch heraus einfach mal. Mhm.
Trau dir mal, sag mal, einfach so. Ja. Denk mal nicht drüber nach. Einfach so.
Ich würde sagen, Interstellar. Das ist ein Film, den finde ich von vorne bis hinten Wahnsinn und ein irre toller Film.
Also ich muss tatsächlich unterscheiden. Es gibt Filme, die sind, wenn man die betrachtet, wertvoll und haben ganz viel in sich und sind ganz toll. Ein Beispiel wäre Place Beyond the Pines. Das ist ein Film, der ist echt, hat eine gewagte, einen guten Ansatz. Es sind eigentlich zwei Filme in einem, und was von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Ganz toller Film. Ich muss aber zugeben, dass es Filme gibt für mich selber, die mein Krokodilhirn noch mehr ansprechen. Zum Beispiel Apokalypto von Mel Gibson oder so. Das ist ja ein ganz einfacher Film, der eigentlich nur eine Jagd erzählt und auch sehr brutal ist. Aber da bin ich wirklich voll dabei. Das hat mich dann so, ja, also ich kann aber nicht behaupten, dass ich daraus jetzt was ableiten kann, wo ich sage, das müssen alle gesehen haben, weil das so ein wertvoller Inhalt ist. Aber das ist dieser Film packt halt mein Krokodilhirn. Ne? Also da dieses archaische. Warte ganz kurz. Die Kinder und der Hund, Augenblick, ich muss mal kurz
jetzt. Sehr gut.
Die Jagd kam ja jetzt fast rein. Ich konnte gerade noch die Barrikade schieben. Genau, also wie gesagt, das ist auch etwas, was ich beim Schreiben versuche, im Idealfall zu verbinden, dass ich eigentlich schon versuche, Themen zu behandeln, die auch soziologisch interessant sind oder emotional interessant sind, aber ich will dem Leser auch was bieten, was ich jetzt als Krokodilhirn bezeichnet habe, dieses, was in Storys einfach funktioniert. Das sind manchmal ganz einfache Dinge, ja, wie der Held bewährt sich in einer Situation. Das ist einfach, das will man immer wieder sehen. Auch wenn man es schon 5000 Mal gesehen hat, man ist dankbar, wenn es gut aufgebaut wird, dann ist es wahnsinnig befriedigend. Ja,
ja, was
für Apokalypse. Das ist eigentlich ein billiger Trick. Ja, also das ist einfach etwas.
Klar, aber wenn es funktioniert.
Ja, und ich bin ja, halt, wenn es nochmal verbunden wird. Ja, also,
was für Apokalypto ja so wahnsinnig toll war, dass diese ganze Geschichte, ja auch der Anfang, wie der erzählt wird, diese erste diese Jagd von den Wildschweinen und die Indianer sprechen überhaupt nicht unsere Sprache, die sprechen quasi, da gibt es nur eine Übersetzung dazu. Ja. Und trotzdem in dieser ersten Szene mag man diese ganze Truppe, wie die miteinander umgehen, wie natürlich der eine kriegt irgendwie von dem Schwein die Hoden, der andere kriegt das Herz, weil und so. Und das war Wahnsinn. Also du bist sofort in dieser Gruppe drin. Und das ist echt nicht, also der Mel Gibson hat eben, also ich finde den als Regisseur eigentlich auch ganz toll. Also auch Braveheart ist unglaublich, finde ich. Also so.
Ich mochte auch Gladiator sehr gern. Das war auch ein Film, der eigentlich, der hatte auch ein paar Schwächen, aber der hat mich einfach sehr, sehr gut abgeholt. Dieses Große, dieses Historische, diese die Art, wie der erzählt hat von der Stimmung und ja. Fand ich auch lange Zeit ganz toll. Ich mochte auch Herr der Ringe, die Filme fand ich ganz toll damals.
Er ist auch, ja, Herr der Ringe, sage ich auch, ist auch gut gealtert. Ne? Also Herr der Ringe kann ich mir heute noch angucken und von den Effekten her muss ich sagen, also Wahnsinn, immer noch sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, bei Herr der Ringe mochte ich den ersten und den zweiten Film und dann der dritte, das war dann halt irgendwie, wie immer.
Was? Was?
Ja, der erste schon der beste, finde ich auch.
Der erste, wenn man eben so langsam diese Welt kennenlernt, das war, ja, fand ich einfach
Ja, ich bin ja, ich bin schon froh, dass Peter Jackson einige Wir singen, wir wandern Szenen rausgelassen hat. Was ich schade fand, dass er Tom Bombadil nicht eingebaut hat. Tom Bombadil hätte ich auch nicht vermisst. Ach komm. Echt, fand ich so schön in den Büchern, die Szenen mit Tom Bombadil fand ich einfach toll halt. Also die fand ich so, keine Ahnung, das war so eine Wärme, ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben kann.
Aber haben Honigbrote gegessen, frisches Weißbrot mit Butter und Honig, da kann ich mich auch dran erinnern, da habe ich
das gehabt zum das war einfach fantastisch halt. Und dann in seiner verschrobenen Waldhütte da und das war alles so, ja, so heimelig und so die Geborgenheit halt, fand ich gut, schade.
Das ist etwas, da kann man auch etwas ableiten, was ich auch beim Erzählen sehr wichtig finde, dass man dem Leser auch das Gefühl vermittelt, warum die Menschen oder die Figuren in der Geschichte auch gern leben. Also, dass man eben schon so Situationen hat, wo man jetzt nicht nur immer Stress und Vernichtung und Konflikte, das ist natürlich ganz wichtig für die Spannung, aber ich finde auch immer gut, wenn man da so ein gewisses Gleichgewicht schafft, dass man eben die Welt, in der die leben, auch auf so eine Art und Weise erlebt, dann ist auch quasi, wenn dann was Schlimmes passiert, ist es noch schlimmer. Also das hat einen besseren Kontrast eigentlich.
Ja. Eine Frage hätte ich noch. Dieses Jahr Comic-Con Stuttgart? Seid ihr da dran? Seid ihr dabei? Habt ihr Bock?
Ja, wir haben da schon zugesagt.
Verdammt, warum weiß ich das nicht? Aber irgendwie geht bei mir die Welt vorbei und ich kriege immer nichts mit hier in meinem Loch auf dem Land.
Ja, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon kommuniziert wurde, aber der Panini-Verlag hat uns gefragt, ob wir eben wegen Batman, weil im September kommt ja dieses Batman raus und da haben wir uns gefragt, ob wir da gerne signieren möchten. Und unser Verlag Crosskite ist ja auch in Stuttgart oder dann
eher einzig.
Deswegen macht das total Sinn. Ja.
Geil. Das ist natürlich sehr geil. Okay. Das freut mich. Von mir aus war es das. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es auch okay.
Ja, das war ein sehr nettes Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, na dann passt's ja. Passt schon, sagt der Franke immer. Passt schon. Dann war es das von uns aus. Ich überlasse euch die Verabschiedung. Wow, ja, mein Gehirn schaltet langsam ab. Ich überlasse den Gästen natürlich die Verabschiedung und verabschiede mich schon mal. Danke für alle fürs Zuhören und ja, ihr habt das Wort.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und dir noch viel Erfolg mit eurem Gigeriki-Kanal. Ja, Dankeschön. Tschüss.
Jawohl. Bis dann. Ciao.